Sehr geehrte ZuhörerInnen, der nachfolgende Podcast ist für Spoilerempfindliche nicht geeignet. Solltet ihr also Panikattacken beim bloßen Gedanken daran bekommen, über, hier bitte Thema einfügen, gespoilert zu werden, raten wir euch dringend, hier bitte Thema einfügen, zuerst zu konsumieren und erst danach diese Folge zu hören. Die können sich aber auch nicht bremsen, ey.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hype und Hate. Ich durfte mich mal wieder selbst willkommen heißen beim Hai zu Hause.
Wie jedes Mal? Nein, nicht wie jedes Mal. Wie fast jedes Mal.
Bis auf ein einziges Mal. Oh Gott, wenn wir jetzt gut in Mathe wären, könnten wir das Prozentsatz spontan ausrechnen. Aber nein.
Lass mir sein.
Wie geht's dir?
Ja, passt schon.
Wir haben uns jetzt tatsächlich einen Monat lang nicht mehr zusammengefunden, aus Zeitgründen.
Ja, aber das kriegen die Leute doch gar nicht mit. Das muss ich nicht erwähnen.
Ich hatte gestern einen tollen Tag. Ich hatte gestern, weil es ist jetzt zum Aufnahmezeitpunkt, war gestern der erste offizielle Gartentag bei mir. Ich habe 6 Stunden lang Gartenarbeit gemacht. Das war toll. Ich weiß nicht, warum Leute sich über Gartenarbeit beschweren. Das war toll. Ich war danach so entspannt. Es war so.
Oh. Schau raus hier aus meinem Fenster, direkt auf meinem Balkon. Nichts davon, was auch nur im Fernsten leben könnte.
Ja. Doch, du hast einen sehr schönen rosa Baum bei deinem Nachbarn.
Ja, bei meinem Nachbarn.
Ich weiß nicht, was ist das? Das sieht nach Kirsche aus tatsächlich.
Das ist Nachbarszeugs. Bei mir lebt nichts, gar nichts.
Ja gut, du hast ja hier, was erster Stock ist das ja. Ja. Was willst du denn auch machen? Aber ich weiß nicht, viele Leute jammern immer über Gartenarbeit. Ich finde Gartenarbeit so mega entspannt. Ich habe gestern Rasen gemäht, ich habe die Hecke geschnitten, ich habe die Hochbeete vorbereitet, ich habe Zeug angesät, ich habe Blumen angepflanzt. Toll, danach saß ich da mit einem Radler. Oh nein, ich trinke Alkohol. Ich saß mit einem Radler auf dem Balkon. Terrasse. Terrasse ist das Wort. Ach ja, ich habe übrigens auch meine Terrasse geschrubbt und gereinigt. Okay. Ja. Oder saß ich da und dachte mir so, ach, schön. Und am Abend habe ich mir dann Chantal im Märchenland angeschaut.
Was? Okay.
Sauwitziger Film.
Chantal im Märchenland.
Ja, ich habe eine Warnung von Netflix bekommen, weil ich hatte den auf meiner Watchlist, weil ich den noch nicht geguckt habe, dass er jetzt rausfliegt Ende April. Und dachte mir, okay, dann schaue ich ihn jetzt an, direkt. Und ich fand den so lustig.
Alter, ich komme diesen deutschen Film überhaupt nicht klar, hey.
Ja, der war aber wirklich gut. Also, ich mag ja Jella Hase sehr gern. Das ist ja die Chantal spielt. Ja. Ich kannte die. Also, kennengelernt habe ich sie natürlich wie wahrscheinlich 95% aller Deutschen mit Fuck You Goethe 1. Ja. Wo sie ja schon Chantal gespielt hat. Aber die hat ja mittlerweile sehr viele Filme gedreht.
Und Serien.
Und die macht, also die ist sehr gut. Die ist eine wirklich sehr gute deutsche Schauspielerin. Gut. Die Rolle der Chantal ist halt so, wie sie ist und die spielt sie halt mittlerweile im Schlaf einfach weg. Wenn man mit dem, ich verstehe durchaus, wenn man sagt, man kann mit diesem Humor nichts anfangen. Ich find's durchaus lustig, weil ich hatte damals, als Fuck You Goethe 1 lief, noch im Kino gearbeitet. Und da sind dann wirklich die Leute, die halt unironisch so reden. Die sind halt dann raus, dass sie denken so, oh, die haben sich voll über die Assis lustig gemacht. Und ich stand nur da und die ganze Zeit habe mir gedacht, Leute, rafft ihr irgendwas? Ja, der hat sich über die Assis lustig gemacht. Und ganz ehrlich, ich weiß auch nicht, warum er so redet. Ich weiß nicht, warum. Das Schlimme ist, ich habe ja jetzt Kinder an der Grundschule. Die reden immer noch so. Also die Kinder, ich sage zu meinen Kindern jedes Mal, wenn die damit anfangen, nein, nein. Das könnt ihr machen, um euch drüber lustig zu machen, aber nein.
So was geht gar nicht.
Nee. Und gut, ich sehe dann durchaus die Humorebene da drin. Und vor allem, weil Jella Hase das einfach großartig spielt. Und Chantal im Märchenland war nicht das, was ich erwartet habe tatsächlich. Ich dachte mir halt, es ist einfach Chantal, die in eine Märchenwelt gezogen wird. Aber der Film ist tatsächlich dann sehr emanzipiert und feministisch. Ich hätte nicht erwartet, dass ich so einen dermaßen feministischen Film sehe. Aber das Ironische dabei ist, dass tatsächlich Chantal diejenige ist, die den Feminismus ins Märchenland bringt. Die den ganzen Prinzessinnen sagt, hey, ihr braucht die dummen, idiotischen Prinzen gar nicht. Und das ist sehr amüsant, weil das einen sehr, sehr netten Twist mit reinbringt. Ich hätte nicht gedacht, dass es einen Film schafft, mich mit einem Satz, in dem das Wort einzigste gesagt wird, tatsächlich rühren könnte. Also ich habe jetzt nicht geweint. Also normalerweise bin ich sehr nah am Wasser gebaut. Der Film hat es jetzt nicht geschafft, dass ich weine. Aber als dieser Satz fällt, war ich durchaus gerührt. Das hat er geschafft. Und das mit einem Satz, in dem das Wort einzigste gesagt wird. Ah, und das fand ich eigentlich ganz gut. Und der böse Drache im Film wird besiegt mit Gangnam Style. Ja.
Okay.
Er ist wirklich todeslustig.
Ist einfach. Nein, das ist nicht zu wichtig. Das ist weder Gangnam Style noch hier.
Ich fand das so lustig. Und vor allem, wie lange hast du diesen Song nicht mehr gehört? Ich habe gestern mir gedacht, so, ich könnte dir nicht mal sagen, wann ich den zuletzt gehört habe. In diesem Film läuft der Song Aisha, Aisha, écoutez-moi.
Okay. Ich werde mich jetzt outen. Ja.
Echt, hast du den erst kürzlich gehört?
Im Auto habe ich eine Playlist.
Ach, okay, ja, gut, da ist er drauf.
Habe ich eine Playlist.
Ich kenne die Playlist.
Die Kana Power Charts hier. Von 1991 bis 2001 hier. Ja. Jeweils 100 Songs hier aus der Generation. Und dieses Lied ist tatsächlich da drunter hier.
Ja, genau, da gehört sie auch rein. Aber wirklich, der Song lief los und ich dachte, was ist denn jetzt kaputt?
Ohne Scheiße, den habe ich, glaube ich, erst letztens hier vor, keine Ahnung, 2-3 Wochen oder sowas gehört.
Was ich auch sehr, sehr witzig fand in dem Film, ist Max von der Gröben, der spielt, hast du Fuck You Goethe überhaupt gesehen? Gar nicht, oder?
Bestimmt. Doch, ich habe 1 und 2 gesehen.
Okay, dann Danger, weißt du, der blonde Proll.
Ja, ja.
Der spielt den Prinzen, der Dornröschen wachküssen muss in dem Film.
Okay.
Und das Geile ist, er muss sich aber erst ein ansaufen, davor, der kommt also, Chantal ist Dornröschen und sie liegt halt dorten. Er kommt halt rein, der muss sich erst mal ein ansaufen und steht davor so, weil der Twist in dem Film ist, dass er eigentlich in seinen Stallburschen verliebt ist. Und er muss sich einen ansaufen, um es über sich zu bringen, eine Frau zu küssen. Und das spielt der so genial witzig, ohne sich aber tatsächlich über Homosexuelle lustig zu machen. Das spielt der einfach so, wie ich mir denke, ja, so ist es lustig, ohne dass du irgendwen hinstellst als das Opfer des Gags. Und er fällt dann, also es passiert dann jede Menge dummer Kram und er kriegt dann den Dornröschenfluch und er schläft dann ein. Und sie versucht ihn dann wach zu küssen, klappt nicht, weil sie nicht seine wahre Liebe ist. Dann versucht ihre beste Freundin das und klappt auch nicht. Und dann so, ja, okay, dann gehen sie halt einfach. Und dann schleicht sich der Stallbursche rein und küsst ihn wach. Und das ist dann auch so total romantische Szene. Und dann kommt dann die Mutter vom Prinzen rein, so, was tut ihr da? Das ist, also wirklich, und die spielt es aber ohne einen Funken Ironie. Und das ist herrlich anzuschauen. Also ich fand den wirklich sehr, sehr witzig. Ja.
Okay.
Und auch eine witzige Szene, da habe ich wirklich sehr gelacht. Du kennst doch, ja gut, klar kennst du hier diesen Zauberspiegel, so, ihr seid die Schönste im ganzen Land. In dem Film gibt es teilweise Leute, die sind in Gemälde gebannt. Und die sind dann wie bei Harry Potter oder wie so ein Spiegel, die werden dann immer notgedrungen mitgeschleift und müssen dann immer Fragen beantworten. Und der Prinz, der, warte, so bin ich nicht ein guter König, Mutter? Oder, nee, seine Ex-Frau ist es, seine Ex-Frau, glaube ich. Und die ist in diesem Gemälde drin, so, ja, das seid ihr. Genauso wie, als ihr mich gestern gefragt habt und den Tag davor und all die 1000 Male davor. So, ja, genauso wäre ich als verzauberter Spiegel, der immer dieselben Fragen beantworten müsste. Ja.
Ja.
So viel dazu.
So viel dazu. Was? Ich war da im Gegensatz dazu einfach wieder im Brettspieleverein.
abends auch oder bist du abends wieder gegangen?
Nee, ich bin abends wieder gegangen. Ich war bis 7 oder sowas.
Ich habe einen Wild Guess, was du gespielt hast.
Ja, Wild Guess ist leider falsch. Nein. Gestern.
Kann nicht sein.
Was habe ich gespielt? Frozen Frontier haben wir gespielt.
Das sagt mir gar nichts.
Vielleicht
sollten wir. Ich gebe zu, deine Überleitung, die war wirklich krass gut.
Ja. Yeah.
Aber vielleicht sollten wir auch noch sagen. Absolut. Genau wie es auf meinem Skript hier steht.
Ja, genau.
Ja, nee, also wir wollten heute über Brettspiele reden. Jetzt nicht per se über ein ganz bestimmtes Brettspiel oder eine bestimmte Art Brettspiel, sondern einfach nur so mal allgemein, weil wir ja einen sehr aktiven Brettspiel-Hintergrund haben.
Ja, das stimmt. Es ist zumindest ist schon eine Weile her, aber ja, wir haben recht schon lange Zeit hier mit Brettspielen zu tun. Ich habe damit angefangen, keine Ahnung, als ich wieder zurück nach Neuburg gekommen bin nach dem Studium. Keine Ahnung, 2013 oder sowas hier. Beim Kumpel von uns, dem eigentlich im Grunde genommen wöchentlich hier mehrere Brettspielrunden hier veranstaltet worden sind hier. War auch, glaube ich, schon hier bei uns im Podcast dabei.
Das ist ja, zumal wir beide uns ja auch bei einem Brettspiel bei besagten Kumpel in der Küche kennengelernt haben.
Ja, das stimmt.
Ich kann dir nicht mal mehr sagen, bei welchen. Es war garantiert Battlestar Galactica.
Entweder
da würde ich, also ziemlich, bin ich ziemlich sicher, dass es entweder Battlestar war. Nee, es fällt eigentlich gibt es nur Battlestar.
Firefly?
Firefly habe ich das allererste Mal gespielt, da gab es unseren Verein schon.
Ich habe das gespielt, nämlich bei ihm das erste Mal.
Ja, er hatte das ja auch schon ewig davor, aber ich habe es das allererste Mal im Verein schon gespielt,
aha,
weil wir sind ja Mitglied des offiziellen Brettspielvereins hier bei uns, sogar mit Gründer und langjährige ehemalige Vorstandsmitglieder.
Bis vor kurzem, ja.
Bis vor kurzem tatsächlich. also nicht rausgeworfen worden, sondern freiwillig gegangen aufgrund der zunehmenden Last und steigende Mitgliederzahlen und ja, dann einfach.
Und weil der Podcast hier mehr Zeit in Anspruch nimmt.
Weiß ich nicht. Also das war jetzt, also bei mir war es eher tatsächlich wirklich der Grund, dass ich gesagt habe, boah, bei mir ist ja das Problem, ich muss ja auch schon schauen, wie wir Podcast-Folgen einbringen, weil ich habe 3 Kinder, meine Frau arbeitet 2 Jobs. Ich habe einen Hauptberuf und sie arbeitet halt häufig abends in ihrem Zweitjob. Also der zweite ist halt so ein, ich kenne die neue Grenze gar nicht. Es ist 540 mittlerweile, 540 Euro Job. Ist ja immer mal wieder gestiegen, also nebenbei arbeitet sie im Kino. Und es kam halt einfach des Öfteren mal vor, dass dann spontan irgendwie spielevereinsmäßig was zu tun gewesen wäre. Und ich konnte halt nicht, weil meine Frau entweder an dem Tag arbeiten musste und ich dann auf die Kinder aufpassen musste. Und das war mir dann alles tatsächlich einfach viel zu stressig. Und ich gesagt, ich will da einfach mal wieder ein bisschen Ruhe reinbringen. Und habe dann lange mit mir gerungen und habe dann die Entscheidung gefällt, es ist, glaube ich, besser, wenn ich mich nicht mehr als Vorstandsmitglied aufstellen lasse, weil da gehört dann jemand hin, der tatsächlich mehr Zeit aufbringen kann. Vielleicht, also wenn irgendwann werden meine Kinder ja hoffentlich, so oder so, wenn sie irgendwann volljährig sind, dann muss man sie nicht mehr beaufsichtigen und dann kann ich da vielleicht auch mal wieder aktiver werden, wenn es den Verein dann auch überhaupt noch gibt. Weil es sieht aktuell nicht aus, als ob es den.
Nee, das wird weiter.
Ja, aber ist, in welcher Form auch immer, das kann man jetzt tatsächlich noch nicht sagen. Also als wir den, wie lange existiert der Verein jetzt schon? 12 Jahre?
Was? Seit 2014.
12 Jahre?
Ja.
Ja, genau. Also seit 12 Jahren existiert der Verein schon. Und als wir den damals gegründet haben, zu 5 und dann 10.
Wir waren Gründung, brauchst du 7 Leute. Also wir waren zu 8 oder zu 90.
Ich weiß, dass wir unser erstes Meeting hatten wir damals bei uns im Irish Pub. Da waren wir 5 Leute.
Es waren mehr, es mussten wirklich 7 Leute.
Beim zweiten Mal dann, wir haben beim ersten Mal drüber geredet, dass wir das machen wollen. Und dann saßen wir alle da, wie es coole Kids machen. Abends beim Weggehen in der Kneipe, jeder mit dem Handy in der Hand. Und dann haben wir wie bekloppt recherchiert, wie wir das machen.
Ich glaube,
das war das allererste Mal.
Aber die Unterschriften haben wir dann irgendwann eingesammelt.
Ja, genau. Beim zweiten Mal waren es dann mehr. Aber beim ersten Mal, da haben wir dann eben rausgefunden, man braucht so und so viel. Aber ich glaube, wir waren nicht mehr als 5 beim ersten Mal. Also wir zusammen saßen.
Das ist so lange her.
Das Problem war einfach, wie gesagt, wir haben bei einem Kumpel in der Küche gespielt. Und die Leute wurden immer mehr. Die Wunschtermine, dass wir, oder beziehungsweise der Wunsch nach mehr Brettspielen wurde immer mehr. Aber die Quadratmeter bei ihm wurden nicht mehr.
Ja.
Das war das Hauptproblem eigentlich. Und irgendwann ist es, also die vollkommene Eskalation war irgendwann, als 3 Brettspiele gleichzeitig bei ihm zu Hause gespielt wurden. 2 in der Küche an 2 verschiedenen Tischen und dann haben sie bei ihm im Wohnzimmer auch noch 1 gespielt. Oder waren einfach, keine Ahnung, 15 Leute, die 3 Brettspiele bei ihm gespielt haben, dann am Abend einfach wieder nach Hause gegangen sind und dann, ja.
Nee, ich glaube, das Schlimmste war auch tatsächlich, dass es ab und zu vorkam, dass wirklich Freitag, Samstag, Sonntag halt hier 3 Spiele nacheinander hier länger dauernde Spiele hier gespielt worden sind und im Grunde das komplette Wochenende hier durch war.
Ich erinnere mich, ich habe ein einziges Mal bis jetzt wie heißt's? Twilight Imperium.
Hm.
Das habe ich bis jetzt nur ein einziges Mal mitgespielt, weil er das hatte.
Das war damals zur dritten Generation, das war Twilight Imperium 3. Edition, glaube ich.
Mag sein. Und das war auch, er meinte, ich soll das auch mal mitspielen. Und dann hat er mit mir vereinbart, dass ich an irgendeinem Samstag um 8 Uhr morgens komme. Ich bin am Samstag morgen um 8 Uhr bei ihm gewesen. Wir haben gefrühstückt und dann hat er angefangen, die Regeln zu erklären. Und da meinte ich so, wollen wir nicht auf die anderen warten? Also nein, du bist der Einzige, dem ich die Regeln erklären muss. Ich so, okay, wann kommen denn die anderen? Die kommen um 12. Ja, hä, warum bin ich dann um 8 da? Ja, wart's ab. Und dann holt er dieses telefonbuchdicke Katalog-Dings raus aus dieser Packung, gefühlt. Und dann fängt er an, mir die Regeln zu erklären. Und dann mussten wir tatsächlich, die anderen, als sie kamen um 12, mussten noch eine Stunde warten, weil wir noch nicht fertig waren mit Regeln erklären.
Das kann nicht sein, so lange dauert.
Das war wirklich
selbst
lange.
Die Edition nicht.
Er hat mir sehr viel erklärt in sehr, sehr langer Zeit.
1,5 Stunden oder sowas. Aber ja, 3. Edition war abartig. Twilight Imperium, das hat ich habe da ein oder zwei Spiele mitgemacht.
Ich habe nur das eine Mal gespielt. Vor allem, was mir bei dem Spiel nicht so gut gefallen hat, ist, dass du dazwischen immer so lange Downzeiten hast. Also du hast ja angefangen, so, jeder hat seine Fraktion und macht sein Ding und dann kann es ja passieren, dass du dran bist und dann sind alle anderen dran und bis du wieder was tun kannst, können schon mal 2 Stunden vergehen, in denen du nichts tun kannst.
Ja, ne,
gefühlt.
Es ist alles jetzt hier übertrieben gefühlt und
ich und übertreiben, ja, kann ich gar nicht.
Es war schon langatmig, das stimmt hier. Ich kann mich nicht mehr großartig an die 3. Edition erinnern, weil es einfach zu lange her war. Ich glaube, die 4. Edition, weiß nicht, der hat das mal einmal mit in den Verein gebracht. Ich weiß nicht, ob ich das, die schon jemals gespielt habe, aber die war dann wesentlich kürzer, was ich gesehen habe. Die haben dann keine so 8 bis 12 Stunden mehr gebraucht hier. Also die waren nach 6 Stunden oder sowas durch.
Echt?
6 Stunden waren sie durch.
Ja, wir haben ja bis mitten in der Nacht gespielt.
Ja, ja.
Das, nur das eine Spiel, das war schon wirklich
krass. Es kommt aber drauf an, wie du spielst. Also, wie gesagt, immer wieder erwähnt, du musst auf Ziele spielen. Nicht hier auf Auslöschung von eher den anderen, sondern tatsächlich versuchen, die Ziele, die offen da liegen, hier zu erfüllen, um die Punkte zu sammeln, damit du das Spiel beenden kannst. Aber wenn jeder nur da rumläuft hier und versucht, den anderen hier ans Bein zu pissen hier mit seinen Raumschiffen und alle Leute anzugreifen hier, wie blöde, dann kommst du natürlich nicht voran.
Ja, ich hab mich seitdem auch nicht nochmal rangetraut an das Spiel, weil mir das einfach, das war viel zu viel, viel zu lang. Und es war vielleicht auch keine, weiß nicht, es war auch keine sonderlich erfüllende Runde, wenn du der einzige Neuling am Tisch bist und alle anderen das schon kannten. Ich kann dir auch gar nicht mehr sagen, wie die Platzierung am Ende war. Ich glaube, ich war nicht Letzter. Ich weiß es aber auch nicht mehr zu 100%.
Das ist so lange her, Mann. Das ist eine der ersten Spiele, wo ich damals hier mit ihm gespielt habe. Aber das ist, ja, wie gesagt, Twilight Imperium ist ein sehr komplexes Spiel. Ja. Das ist nicht möglich.
Das ist schon so der Gipfel an komplexen Brettspielen, wenn du sagst, okay.
Ja, es passiert halt recht viel und musst halt viel beachten. Und
es dauert halt sehr lang.
Das ist halt, ja. Und es ist asymmetrisch. Jeder hat eine andere hier Fraktion, die unterschiedliche Fertigkeiten hat hier. Nee, asymmetrisch nicht, aber halt fraktionsbedingt.
Doch, asymmetrisch würde ich schon sagen, aber ja. Es kommt halt auch, das ist dann immer eine Sache des Balancings auch.
Jeder hat halt eine eigene Fraktion, die unterschiedliche Fertigkeiten hat, aber vom Spielprinzip her ist ja nicht wirklich asymmetrisch.
Ja, okay, das meinst du, okay.
Weil jeder startet in der gleichen Position, mehr oder weniger, und hat bloß unterschiedliche Fertigkeiten. Twilight Imperium kurz zu erklären auch noch, das ist ein.
Ja, du musst am Anfang entscheiden, ob du Team Edward oder Team Jacob bist.
Ja. Und das ist ein anderes Twilight, aber.
Gibt's garantiert auch Brettspiele.
Bestimmt, aber.
Ich guck das schnell nach.
Das, worüber wir reden hier, ist ein Weltraum-Galaxy, wie soll ich sagen, hier, Eroberungsspiel.
Space Exploration.
Ja.
Battlespiel.
Du hast eine Fraktion, unterschiedliche Rassen hier, die versuchen, unterschiedliche Planeten und den Kern der Galaxie mehr oder weniger einzunehmen und versuchen, Aufgaben, Ziele zu erfüllen, die vorgegeben werden und damit Punkte zu sammeln. Und zum Schluss, wer die meisten Siegpunkte hat, zieht's durch.
Unser guter Kosmos Verlag hat selbstverständlich ein Twilight bis zum Morgengrauen Brettspiel veröffentlicht. Natürlich gibt's eins und das sieht wahnsinnig. Okay, ich gucke mir gerade die Rückseite der Box an hier im Internet. Das, es ist genauso komplex, wie ich das erwartet habe von einem Twilight-Spiel von Kosmos.
Oh mein Gott,
das sieht einfach aus wie, was weiß ich, Spiel des Lebens oder so. Ja, wahrscheinlich musst du dich dann tatsächlich im Spiel entscheiden, ob du Team Edward oder Team Jacob sein willst. Das könnte tatsächlich dramatisch sein.
Ja, nee, also mit solchen Spielen
nicht. Mein Gott, okay, Entschuldigung, ich hab sie gerade auf eBay gefunden. Der Typ protzt ein bisschen, er hat einfach ein Bild, wie er die Box abmisst mit dem Meterstab. Und sie ist halt einfach, halt dich fest, 27 Zentimeter breit. Ja. Das ist, glaube ich, die größte Spielebox, die ich jemals gesehen habe. Nicht mal annähernd. Aber ich finde es halt lustig, Das ist dann auch genau die Zielgruppe, wo ich mir denke, die kaufen sich Twilight das Brettspiel, denken sich, boah, krass, ist diese Box groß. Ja. Ich würde gerne diese Twilight-Brettspielbox auf einer Twilight Imperium-Box liegen sehen. Zum größten Vergleich. Ja, nee,
Bitte nicht weiter über Twilight reden.
Ich habe gerade überlegt, ob ich es kaufe zum Spielen, aber nein. Na,
ich werde dich so nicht mit dir spielen, so.
Das ist nur, weil du dich nicht entscheiden kannst.
Nein.
Okay, nee, ich glaube, das braucht keiner. Ich muss ja gestehen, ich habe den ersten Twilight halb gesehen.
Ich auch nicht mehr. Ich habe auch bloß das da angeschaut, wo sie gesagt hat, wo er gesagt hat, er glitzert, und dann habe ich ausgemacht. Also
das, es ist wirklich schlimm. Der Film ist wirklich schlimm.
Alter, was konnte ich, ey.
Ich muss aber auch das muss ich gestehen, ich habe die ersten zwei Bücher gelesen.
Alter, du bist schon so einer, der quält sich also mit Absicht, oder?
Hier. Das war damals einfach so dieses Interesse, weil da alle so drauf abgegangen sind, und ich dachte mir so, die lagen halt bei meiner damaligen Freundin rum, die hat die gelesen. Und ich dachte mir so, ja, komm, ich lese jetzt auch einmal. Der erste Roman ist noch halbwegs erträglich.
Alter, das
den kann man noch lesen. Ab dem zweiten wird es dann richtig schlimm, und da habe ich dann auch abgebrochen.
Es ist einfach schlechte Fanfiction hier. Das ist ein Fan, das ist so, ja, so ein Fiction-Teil hier basierend auf, ich weiß gar nicht, was war das, Harry Potter oder sowas?
War das nicht anders? Ich dachte, 50 Shades of Grey war Fanfiction von Twilight.
Ach das? Twilight wäre Fanfiction.
Da bin ich auch nicht tief genug. Ich glaube, Twilight ist tatsächlich Original Story, aber was ich mit Sicherheit weiß, ist, dass 50 Shades of Grey Fanfiction von Twilight war.
Das ist alles Fanfiction von irgendwas. Die sind alle wahnsinnig. Also.
Wie gesagt, also ich fand den ersten, der war noch okay, ab dem zweiten wird es dann unangenehm zum Lesen. Also wirklich, da ging es dann auch so in eine Richtung, so, das war dann so richtig so dieses, ey, ich verlieb mich in meinen Stalker-mäßige, und das war dann so unangenehm, dass ich gedacht habe, boah, ich mag das nicht weiterlesen. Und meine damalige Freundin auch so, oh, das wird noch so romantisch. Wenn sie dann schwanger wird von ihm, so, ja, komm, nein, ich bin raus. Ich habe überhaupt keine Lust darauf. Ja, nee. Twilight Imperium. Viel besser, aber auch nur einmal gespielt. Sollen wir noch mal versuchen, eine Brücke zum Anfang zu schlagen?
Du bist hier so ausgewichen hier auf Twilight hier. Ich war hier volle ganze hier im Brettspiele drin. Nee, genau.
Ich wollte nur deine alten Wunden aufreißen.
Ja. Wo waren wir gerade? Hier, Brettspiele. Twilight Imperium waren, ja, eines der Spiele, wo im Grunde genommen uns dazu gebracht hat, ihr mehr vermehrt hier auf andere auch noch einzusteigen, was wir da mal gespielt haben. Das andere Spiel, wo wir echt oft gespielt haben, war Battlestar Galactica.
Das ist ja, pass auf, bevor wir über Battlestar reden, ich wollte, wir sind jetzt 22 Minuten in der Folge, ich wollte ja die Folge beginnen mit einem kurzen Smalltalk, und dann wollte ich einsteigen mit, warum Brettspiele denn so toll sind. Ich glaube, der Zug ist seit mindestens 10 Minuten abgefahren.
Ja.
Ich wollte den Anschein erwecken, dass das eine Struktur hier hat. Ja, aber wie gesagt, diese Folge ist tatsächlich wirklich einfach nur so gedacht, so allgemein einfach nur so diese Begeisterung, oder versuchen, diese Begeisterung begreiflich zu machen, was an Brettspielen so toll ist. Weil ich muss sagen, für mich ist ja Brettspielen wirklich so eine bewusste Entscheidung, irgendwas zu tun, was nicht mit Bildschirmen zusammenhängt. Weil ich bin ITler, ich gucke die ganze Zeit Filme, ich gucke die ganze Zeit Videospiele. Ich bin quasi wenn der 90% meiner Wachzeit ist irgendein Bildschirm vor meiner Nase. Und Brettspiel ist einfach eine schöne, bewusste Abkehr davon.
Ich will einfach bloß andere Leute fertig machen.
Deswegen spielst du auch keine kooperativen Spiele.
Nee, kooperative Spiele habe ich mal eine Weile gespielt, aber das bringt mir nichts. Das gibt mir nichts.
Es ist, ich habe ja auch, also die Idee dafür, dass ich gesagt, ich will mal so eine Folge machen, kam tatsächlich bei mir auch aus der Arbeit, beim Mittagessen, aus einem Gespräch mit einem Arbeitskollegen, der gesagt hat, ja, er versteht nicht, warum es so viele Brettspiele überhaupt gibt, weil alles, was über Mensch ärgere dich hinausgeht, ist viel zu kompliziert. Und ich sehe, aber da fängt ja der Spaß erst an.
Ja.
Wenn es so richtig komplex ist und du dann durch die Regeln durchsteckst und dann richtig coole strategische Sachen machen kannst. Also ich spiele schon auch gern simple Spiele oder welche, die leichter zu verstehen sind, klar. So wirklich so, Mensch, ärgere dich nicht. Ich spiele mit meinen Kindern auch ab und zu Brettspiele, und die spielen halt noch sehr simple Brettspiele. Und da ist so, Mensch, ärgere dich nicht, ist schon stellenweise, da muss ich mich schon durchbeißen, eine Partie bis zum Ende zu spielen. Aber es hilft ja nichts. Bin ja auch serviert. Also meine Kinder, die haben ja schon wirklich von klein auf mit Brettspielen zu tun. Und da kommt jetzt auch immer mehr so die Steigerung zu mehr Komplexität. Und das ist ja bei uns, bei vielen Mitgliedern, die bei uns im Brettspielverein sind, die haben ja auch mittlerweile ihre Kinder schon da ganz aktiv rangezogen. Und wir haben ja mittlerweile auch sehr viele junge Mitglieder im Brettspielverein.
Das sind alles die Kinder von den Mitgliedern.
Hauptsächlich sind es Kinder von irgendwelchen Mitgliedern, das ist richtig, ja. Und das gibt dann auch so lustige Spiele wie, was hatten wir letztens? Just One. Kennst du ja?
Ja, ja, klar.
Für die Leute da draußen, Just One hat mal Spiel des Jahres, glaube ich, gewonnen, irgendwann.
Ich weiß es nicht mehr.
Just One ist ein super simples Spiel. Du hast so eine Karte, da stehen 5 Begriffe drauf. Du wählst eine Karte, also du darfst dir die nicht anschauen, du stellst die quasi vor dir auf. so einen Aufsteller, dass du die Vorderseite nicht siehst, nennst du eine Zahl zwischen 1 bis 5. Und alle anderen Spieler am Tisch müssen auf so, ja, auf so Plastikaufstellern, müssen die genau ein Wort aufschreiben, um dir zu helfen, dieses ein andere Wort zu beschreiben. Sie dürfen nicht dasselbe Wort benutzen, auch keine Übersetzungen des Wortes. Und es darf nicht, jedes Wort darf nur einmal vorkommen. Das heißt, alle schreiben es verdeckt auf. Da muss die Person die Augen zumachen. Alle anderen decken es auf, gucken es an. Und wenn doppelte Wörter vorhanden sind, sind die raus. Dann müssen sie zuklappen. Und dann muss die Person die Augen wieder aufmachen und versuchen, auf ihr Wort zu kommen. Und da sind wir tatsächlich an einer, ja, an einer Generationenhürde gescheitert. Das habe ich im Brettspielverein gespielt bei uns mit, da waren 4 Leute in meiner Generation plus etwas älter und dann waren 2 junge Mädels noch mit am Tisch gehockt. Die eine war 19 und die andere war, glaube ich, 16, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und da ging es dann um irgendwelche Begriffe zu beschreiben und ich schreibe einen Begriff auf und die 4 in meiner Generation so, ah ja, boah, super Tipp, super guter Tipp. Sie, hä, was ist das? Das ist auch Gott, das ist schlimm. Und da ist so ein Spiel schwieriger, als es sein müsste, wenn du das mit mehreren Generationen spielst.
Das ist ja nicht nur bei dem so. Das ist, Codenames ist ja genauso. Wenn du hier bei Codenames hier irgendwelche Tipps geben musst, die unterschiedliche Wörter hier beinhalten, und du da unterschiedliche Generationen hast, wenn du Tipps gibst zu Filmen und die Leute haben keine Ahnung hier von den Filmen, dann bist du raus.
Ja.
Nee, Just One war 2019, Spiel des Jahres.
Ja. Ja, genau. Ja, also Codenames ist ja genauso schöne Empfehlung für quasi alle Altersgenerationen, auch eben für Leute, die jetzt nicht so brettspielaffin sind. Anders als Battlestar Galactica.
Ja, Battlestar Galactica ist ein super schönes Spiel. Das ist das einzige Semi-Koop-Spiel, das ich mag. Weil der Anfang ist Koop.
Ja, aber du kanntest ja, hast du Abgrundtief schon mal mitgespielt?
Ja, das ist ja das Gleiche. Das ist
quasi
ja,
hab ich schon gespielt. Also Battlestar Galactica ist ein, ja, ist eine Serie und es gibt ein Spiel, das darauf basiert. Und am Anfang kriegst du verdeckt eine Rolle zugeteilt. Und es gibt eben Menschen, es gibt Zylonen. Und die Rollen sind alle verdeckt. Und du musst dann im Verlauf des Spiels rausfinden, also die Zylonen, die versuchen heimlich, die Menschen zu sabotieren. Und am Ende des Spiels gewinnen entweder die Menschen, wenn sie es schaffen, dahin zu fliegen, wo sie hin müssen. Und die Zylonen gewinnen, wenn sie es schaffen, das zu verhindern. Und ein großer Reiz des Spiels ist eben, dass du halt nicht weißt, wer der Böse ist. Und das versuchst durch verschiedene Aktionen halt aufzudecken oder. Und dann ist es halt ein Deduktionsspiel, so nennt man das. Und du versuchst halt rauszufinden, wer ist der Böse. Und es wird halt wirklich, es ist halt herrlich, weil einfach mit Verdächtigungen um sich geschmissen wird. Und jeder beschuldigt den anderen. Und wenn du richtig gut als Zylon spielst, dann schaffst du das, 2 andere so gegeneinander aufzubringen, dass sie sich so in den Haaren liegen und du daneben dir einfach nur das Schauspiel geben kannst und in Ruhe weiter sabotieren kannst.
Da habe ich wie immer wieder meine Story, die ich zu Battlestar Galactica hier gerne erzähle. Einmal gab es ein Spiel hier, das war noch damals, ja, dem Kumpel hier in der Küche. 5 Spieler, ich war Zylon. Direkt am Anfang schon. Es gibt 2 Runden, wo so Charakterkarten ausgeteilt werden. Einmal ganz am Anfang und einmal in der Mitte, ab der Hälfte, wenn eine bestimmte Strecke hinter zurückgelegt wurde mit dem Schiff. Und normalerweise kriegst du entweder eine Zylonkarte am Anfang oder beim zweiten Mal hier spätestens beim
Zylon. Es kann natürlich auch passieren, dass du die Hälfte des Spiels einfach Mensch bist, genau. Und dann wirst du auf einmal zum Zylon. Und da musst du ab der Mitte des Spiels
musst du dann
auf der Seite der Verräter spielen. Was halt wirklich super gut ist, vor allem wenn du es schaffst, dass du halt dich so unverdächtig gemacht hast die ganze Zeit.
Das Geilste war an dem Spiel, dieses eine Mal hier, da war ich Zylon und der Kumpel hat eine Zylonkarte zu wenig ausgeteilt.
Ach die, ja, ja.
Das war ja. So geil.
Das war tatsächlich einfach nur, das war jetzt einfach nur ein Versehen desjenigen, der die Karten gemischt hat.
Genau, der die Karten gemischt hat, müsste normalerweise 2 Zylonkarten bei 5 Spielern hier reinmischen. Einer hat er vergessen oder hier nicht reingemischt oder sowas. Das waren einfach 4 Menschen und 1 Zylon da hier. Und ich habe mich nichts verraten. Und die haben sich so in die Haare gekriegt und sich gegenseitig verdächtigt. Zum Schluss hin haben sie natürlich verkackt hier. Ich habe mich aufgedeckt, habe gewonnen als Einziger, weil ich gemerkt habe, oh shit, da hat eine 2. Zylonkarte gefehlt und die anderen 4 haben sich gegenseitig hier so angemacht hier und fertig gemacht, weil sie immer gedacht haben, oh, da ist hundertprozentig noch Zylon dabei hier.
Ja, das ist eben der Spaß an dieser Art von Spielen.
Das war einfach verkackt und trotzdem war es so lustig.
Battlestar Galactica ist mittlerweile, also wenn ihr noch ein Battlestar Galactica zu Hause habt, könnt ihr damit eigentlich eure Rente finanzieren irgendwann.
Ja.
Dieses Spiel mit allen Erweiterungen ist quasi nicht mehr für einen ordentlichen Preis zu bekommen.
Ist arschteuer geworden.
Also ich habe irgendwann mal vor ein paar Jahren auf Interesse, habe ich mal bei eBay geguckt und da hatte einer wirklich, und ich sage dir, das wird gleich dein Herz bluten lassen. Er hat ein Battlestar Galactica Komplettpaket verkauft und es war einfach alles ungesleeved.
Autsch.
Es lag alles in der Schachtel des Grundspiels drin, alle Figuren, alle Karten, einfach nur in der Schachtel drin. Keine Folien drumherum, nichts irgendwie aufgeräumt, es lag einfach nur alles da drin. Die Karten, die waren abgenudelt und verknickt wie sonst was. Die ganzen das Spielbrett, das Pappspielbrett, waren in Ecken so abgeranzt, das kannst du dir nicht vorstellen. Dieses Spiel wurde häufig gespielt, aber nicht mit Liebe. Und das ging, glaube ich, weg für, ich weiß es nicht mehr, es war auf jeden Fall vierstellig. Das ging für einen vierstelligen Betrag weg. Und denkst dir, sag mal, seid ihr eigentlich komplett bescheuert? Wer kauft denn ein Spiel in so einem Zustand? Furchtbar. Ja. Also, da bin ich wirklich, meine Spiele, die sind alle eingesleeved, die ganzen Karten eingesleeved, alles schön in Folien mit möglichst wenig Rumfliegerei in der Schachtel und so, dass man es halt quasi wirklich aus der Packung möglichst unkompliziert aufbauen kann und möglichst unkompliziert wieder wegräumen kann, ohne dass du dir da erstmal einen Wolf suchst bei, weil es gibt teilweise, ich habe teilweise Spiele, die haben, keine Ahnung, 600 Karten oder so und die, wenn du die nicht irgendwie ordentlich aufgeräumt hast, dann dauert der Aufbau halt unnötig lange, weil du erstmal Karten sortieren darfst.
Ja, nee, das Spiel ist heutzutage einfach nicht mehr auftreibbar.
Und die haben ja die, welcher Verlag war das? Pegasus, war das Pegasus?
Ich weiß es nicht mehr.
Ich weiß nicht, auf jeden Fall hat der, müsste Asmodee gewesen sein, oder? Also mittlerweile Asmodee, so, Fantasy Flight.
Boah.
Ja, das Problem ist, in den letzten Jahren gab es so viel Bewegung bei den großen Spiele-Publishern und mittlerweile gehört, glaube ich, fast alles Asmodee. Und dann geben sie wieder was ab, dann kaufen sie doch wieder was dazu und ach, das ist mittlerweile dann ein Überblick zu behalten, ist genauso wie, wem gehört Warner Brothers eigentlich gerade aktuell? Die haben ja die Lizenz von Battlestar verloren. Und deswegen gab es da nie wieder was und es gibt auch keine Neuauflagen mehr.
Fantasy Flight war das.
Ja, was auch erklärt, warum das Spiel mittlerweile so unsäglich teuer ist. Und was haben sie gemacht? Sie meinen, okay, dann machen wir jetzt dasselbe Spiel nochmal, bloß mit Cthulhu-Setting, weil Cthulhu ist gemeinfrei, also beziehungsweise halt das ganze Lovecraft-Universum ist gemeinfrei. Wir nehmen einfach dieses Setting und machen exakt dasselbe Spiel nochmal. Bloß diesmal halt nicht im Weltall mit einem Raumschiff, sondern mit einem Kreuzfahrtschiff im Meer.
Ist ein bisschen und, anders. Du hast da,
aber wirklich minimal. Also das sind so minimale Änderungen.
Ja, du hast da ein paar Kampfsachen, die da drin sind, die sind anders.
Ja, weil der Kampf aktiver forciert wird als bei Battlestar noch.
Genau, weil auf dem Schiff selber.
Ja, ja.
Das war bei Battlestar nämlich nicht so, dass du auf dem Schiff selber kämpfst.
Das Problem ist, wie willst du da erklären, warum die Viecher, die im Wasser sind, nicht aufs Schiff raufkommen? Ja. Das ist im All natürlich einfacher, weil du sagst, okay, die Schiffe müssen draußen erstmal kämpfen. Ja, aber das war halt einfach nur eine logische Schlussfolgerung, dadurch, dass dein Setting jetzt enterbar ist, sag ich mal. Es ist nicht so wie ein Raumschiff, das jetzt per se nicht so leicht enterbar ist. Aber im Prinzip hast du da genau dasselbe Spiel und das funktioniert genauso. Das macht doch genauso viel Spaß, das dauert genauso lang und auch da gibt es wieder so wunderschön herrliche Runden mit du schaffst es irgendwem anders die Verräterkarte zuzuschieben oder beziehungsweise die eingebildete Verräterkarte, weil alle denken, das ist garantiert der. Das ist wunderschön.
Nee, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Spiel.
Kommen wir doch, weil wir haben ja gerade vorhin schon angerissen, du bist ja tatsächlich kein großer kooperativer Spieler, aber es gibt ja auch die ganz große Unterscheidung. Es gibt ja natürlich Brettspiele, die gehen relativ fix. Das ist sowas für zwischendurch. Und da gibt es natürlich auch Brettspiele, die etwas länger dauern. Und da gibt es natürlich dann auch die Möglichkeit, du spielst jetzt nicht gegeneinander um Punkte oder irgendeine beliebige Siegbedingung, sondern du spielst zusammen gegen das Spiel. Und davon ist der Hai überhaupt kein Fan.
Sagen wir es mal so, es gibt die meisten Spiele, die machen mir keinen Spaß in der Hinsicht. Es gibt welche, wo ich wirklich Spaß hatte und das war hier Pandemie. Insbesondere die Pandemie-Spiele, die aufeinander aufgebaut haben hier, Zero und was weiß ich hier, die, wo du, wie nennt sich das Spielsystem da gleich nochmal?
Legacy.
Legacy-Spiele, genau. Wo du im Grunde genommen hier wirklich aufbauen, Story aufbauen, hier mehrere Runden die Welt veränderst oder das Kartendeck oder die Map veränderst oder sowas.
Ja, aber das ist ja dann auch tatsächlich wieder so kampagnenbasiert, weil das solltest du ja mit derselben Gruppe spielen.
Genau.
Was ich jetzt erst meinte, waren das so rein kooperative Spielrunden, wo du nur eine Runde spielst und fertig.
Ja, sowas wie Spirit Island oder sowas gefällt mir gar nicht.
Spirit Island bin ich tatsächlich auch kein großer Fan. Das fand ich, das habe ich auch einmal gespielt. Das ist ja auch so ein riesengroßer Renner.
Mhm.
Ich weiß, kann ich nicht nachvollziehen. Ich fand es nicht so spaßig.
Ja, es hat mir auf jeden Fall überhaupt keinen Spaß gemacht. Was war noch?
Among Cultist, weiß ich, hattest du eine Runde mitgespielt, das hat dir auch gefallen. Das ist auch so semi-kooperativ, das hast du auch diese Verräterkomponente.
Semi-kooperative Spiele, damit habe ich gar kein Problem. Weil
ich weiß, dass du so begeistert warst, dass du ziemlich früh gestorben warst und dann trotzdem einfach noch genau, dann konntest du einfach nur deine Arbeit weitermachen. Du hast einfach diese Bücher aufgeräumt.
Ja. Und ich war einfach Geist so, einfach weitergemacht.
Und dann so, hi, du bist dran. Pff, ja, ich räume Bücher auf, fertig. Und du hast einfach nur deinen Job gemacht. bis nah über den Tod hinaus.
Ja, ja, nee, also wie gesagt, kooperative Spiele, das muss man mögen. Man muss hier das wollen, dass man mit anderen Leuten hier über bestimmte Sachen streitet. Ja, es gibt halt immer das Problem, finde ich, bei solchen Spielen ist, wenn es darauf hinausläuft, dass einer hier im Grunde genommen den Ton angibt. Ja, und,
ja das ist auch ein ganz massives Problem bei mir.
Ja, und im Grunde genommen sagt, wie das Spiel zu spielen ist. Und wenn du es anders machst hier, dann ist es nicht effizient genug oder sonst irgendwas. Und darauf habe ich überhaupt keinen Bock, deswegen spiele ich.
Richtig. Ich spiele gern kooperative Spiele, aber es gibt gewisse Personen, mit denen spiele ich einfach nicht gern kooperative Spiele, weil es dann nämlich genauso ist. Hm. Da gibt es diese eine Person, die dann sagt, in deinem Spielzug machst du das und das. Und ich so, nee, ich mache lieber was anderes. So, ja, nein, weil dann können wir das Spiel ja gleich abbrechen. Ja. So, wieso? Lass mich doch einfach meine Figur so spielen, wie ich das für richtig halte. Es ist ja kooperativ, ich arbeite ja auf dasselbe Ziel hin. Nur weil ich meinen Spielzug nicht genau so mache, wie du sagst, ich habe ihn zu tun. Und da habe ich schon teilweise auch dumme Diskussionen geführt mit Leuten. Aber das finde ich auch ganz schrecklich, das finde ich wirklich unangenehm.
Und deswegen spiele ich sowas nochmals ungern.
Kommt dann eben auf die Leute an.
Aber ich mag das im Prinzip auch grundsätzlich nicht. Es sei denn, es ist kooperativ so Detektivspiele.
Ja, okay.
Das ist wieder was anderes. Und da liegt immer noch eins bei mir im Schrank, was wir mal unbedingt eigentlich weitermachen
welches
sollten.
Welches war das? Dune, oder? Ha? Batman, Dune, welches war das?
Detectives, das war das Dune, ja.
Dune, ja.
Das haben wir immer noch nicht gespielt.
Müssen wir mal ranmachen,
ja. Genau, weil wir haben das Detectives hier durchgespielt. Das war ziemlich cool. Dann haben wir noch ein anderes gehabt, was ich auf einer Messe geholt habe. Da können wir eigentlich auch mal die anderen Sachen spielen von dem Verlag.
Also es ist quasi tatsächlich einfach so eine Webseite, da loggst du dich ein mit Zugangsdaten, die du hast. Und dann hast du Spielmaterial mit Umschlägen und so weiter. So quasi die Beweismittel, die du hast, die darfst du halt dann aufmachen, wenn die Webseite dich dazu auffordert und du musst da quasi mehr oder weniger einen Fall lösen. Mhm. Und das ist eigentlich ganz witzig. Da haben wir eins gespielt, das hat sich über mehrere Partien auch hinweggezogen, wo wir 5 Fälle, glaube ich, lösen mussten und am Ende lief es auf einen Fall
zusammen raus. Das war Detectives, ja. War ein und gutes Spiel, halt. Hat Spaß gemacht, ja.
Ja. Das haben wir bei mir mit meinem Whiteboard gespielt.
Ja.
Das ist aber noch bis Mai belegt. Wir können bis Mai mein Whiteboard nicht benutzen.
Okay, gut, dann danach können wir ja das Detective Dune mal anschauen.
Nee, das war tatsächlich sehr spaßig. Da hat er sich noch Detective Dune gekauft. Das ist immer so, da bin ich immer dankbar, wenn ich sowas mitspielen darf, wenn Leute das haben. Weil ich persönlich, ich kaufe mir nicht gern Spiele, die man nur einmal spielen kann.
Damit habe ich kein Problem, ja.
Ja, ich eben schon. Ich mag das nicht. Genauso wie Spiele, wo man Spielmaterial kaputt machen muss im Verlauf der Handlung. Nein.
Ja, Legacy-Spiele sind auch
ja,
toll.
Ja, eben. Nee, da bin ich überhaupt kein Fan davon. Absolut nicht. Weil es gibt dann auch wieder so Spiele, also ich habe ja, ich weiß nicht, mal, ja, ach du, ich gebe den roten Faden jetzt auf, Seewurst. Es gibt ja, ich hab ja sehr viele Spielerunden, sehr viele aktive Brettspielrunden. Auch da wurde ich in der Arbeit schon gefragt, wie ich denn eigentlich die Zeit dafür habe. Ich weiß es nicht. Ich habe ja die regelmäßigen Spielerunden bei uns im Spieleverein, der Termine hat. Ich habe dann irgendwann aber angefangen, dass ich parallel noch bei mir zu Hause eine Brettspielrunde mache, die, sag ich mal, etwas lockerer ist. Weil im Brettspielverein sind schon wirklich Leute, die halt wirklich Brettspiele sehr intensiv und mit einer Leidenschaft spielen. Was ich auch gut finde. Aber ab und zu brauche ich einfach eine lockere Spielerunde, wo es jetzt nicht darum geht, keine Ahnung, die ultra krassesten Power-Moves zu machen, um zu gewinnen, sondern wo es einfach auch scheißegal ist, wer gewinnt. Und da habe ich eine sehr casualige Spielrunde, sag ich mal, mit ein paar Leuten, die nicht bei uns im Verein sind, das auch sehr, sehr viel Spaß macht. Und dann habe ich noch mehrere storybasierte Kampagnenrunden gleichzeitig, wo wir halt eben so storybasierte Spiele, wie wir vorher schon erwähnt haben, spielen, wo du quasi eine Kampagne spielst, die halt dann eben ihre 80, 100 Spielstunden hat, wo du teilweise über ein Jahr dann dran spielst, an der Story, das habe ich auch, weil das auch einfach sehr viel Spaß, ich liebe diese Kampagnenspiele einfach. Und wenn du da einfach eine Runde findest, also die Kampagnenspiele, da ist halt das Ding, du musst es halt in einer Runde anfangen und die komplette Runde bis zum Ende durchziehen.
Du musst halt immer mit den gleichen Leuten
das durchziehen. Ja. Genau, und das müssen halt immer die gleichen Leute sein. Und das macht dann die ganze Planung tatsächlich relativ aufwendig. Wobei ich sagen muss, von einer meiner Kampagnenrunden, deswegen bin ich da gerade drauf gekommen, weil du gemeint hast, das Rumschreien am Tisch. ISS Vanguard nennt sich das Spiel. Das ist ein kampagnenbasiertes Science-Fiction-Spiel. Du bist quasi an Bord eines Schiffes namens ISS Vanguard und du fliegst in ein anderes Universum. Boah, ich weiß gar nicht, es ist schon so lange her. Warum sind wir ursprünglich losgeflogen? Ich glaube, weil unser Planet kaputt geht, weil irgendwas mit unserer Sonne war. Ey, ganz ehrlich, da haben wir auch jetzt wieder. Ich spiele ISS Vanguard seit mittlerweile über einem Jahr. Jeden Montag. Also mit Aufnahmen, wir haben, glaube ich, insgesamt 8 Montage nicht gespielt. Ansonsten jeden Montag straight durch ISS Vanguard, jeden Abend. Und wir sind schon so lange unterwegs, ich kann dir nicht mal mehr sagen, warum wir unterwegs sind. Warum wir ursprünglich losgeflogen sind. Oh Gott, ist das schlecht. Naja, auf jeden Fall macht das Spiel super viel Spaß, weil du hast 4 Sektionen auf diesem Schiff. Technik, Wissenschaft, Aufklärung und Sicherheit. Und jeder Spieler spielt eine Sektion und ist für diese Sektion zuständig. Und da müssen eben bestimmte Entscheidungen getroffen werden, so was dann heißt, das entscheidet der Spieler der Wissenschaftssektion, das entscheidet der Spieler der Sicherheit und so weiter und so fort. Und jeder hat ein eigenes Set an Fertigkeiten und so weiter. Und du musst dann eben auf Planetenrunde die Planeten erkunden, Informationen sammeln. Und je mehr du es schaffst, also sehr viele dieser Missionen auf dem Planeten, da gibt es massiven Zeitdruck, weil dann irgendwas passiert und dann musst du möglichst vom Planeten runter, damit deine Leute nicht sterben. Aber je mehr du es schaffst zu erledigen, bevor dir die Zeit abläuft, dann schaltest du natürlich irgendwelche Boni frei für dein Raumschiff, dann kannst du die Brücke ausbauen, dann kriegst du bessere Scanner und bessere Waffen und so weiter und so fort. Und das ist sehr lustig. Und da ist teilweise, also ein Mitglied dieser Gruppe, den trifft es immer relativ hart. Ich möchte da die Schuld jetzt tatsächlich hauptsächlich auf seinen Musikgeschmack schieben, weil der hört relativ wenig harte Musik. Und der geht auch relativ wenig auf Konzerte und grölt vermutlich auch nicht Metal-Songs im Auto mit, wenn er in die Arbeit fährt. Und der ist regelmäßig am Dienstag nach den Tagen heiser. Er wurde in der Arbeit schon drauf angesprochen, warum er denn am Dienstag immer so schlecht bei Stimme ist, weil er so viel rumbrüllt an diesem Abend, dass seine Stimme am nächsten Tag komplett im Arsch ist. Ja, meine Stimmbänder sind da etwas trainierter. Wir spielen das bei uns im Keller. Mein Keller ist, ich habe im Keller einen Brettspielraum, der hat eine sehr, sehr dicke Tür und der hat auch, also das ist vom Vormieter noch, der hat tatsächlich die Wände und die Decke, da ist auch so ein komisches Schaumstoffzeug oder was der da eingezogen hat. Es ist jetzt nicht komplett schalldicht, aber wir können da unten schon rumbrüllen und du wächst nicht das ganze Haus auf. Und das wird sich sehr häufig zunutze gemacht bei den ISS Vanguard-Runden, weil da brüllen wir uns schon ordentlich an. Und das ist dann auch wirklich so, teilweise sind wir auf so einem Planeten so Zeit und so, nein, nein, wir müssen zu dieser Konsole, bist du eigentlich vollkommen Bescheid, wir müssen da auf dieses Alien losgehen und wirklich, teilweise brüllen wir uns 10 Minuten lang an und das Ende vom Lied ist dann meistens, ja, dann mach doch, was du willst, ja, mach ich auch. Aber dadurch entsteht halt so eine gewisse Dynamik und es ist halt wirklich sehr spaßig, diese Runde. Und das, also, ich glaube, weil das so viel Spaß macht, funktioniert das auch mittlerweile, dass wir das seit über einem Jahr jeden Montag spielen und dass einfach jeder von uns Montag einfach blockiert hat für ISS Vanguard, passt schon.
Das muss man auch erstmal durchziehen, hier wirklich konstant an einem Spiel dran zu bleiben.
Ja, ja. Also wie gesagt, es gab ein paar Montage, wo es einfach nicht geklappt hat. Es ist halt so. Aber ansonsten haben wir das tatsächlich, spielen wir das relativ straight durch. Das ist funktioniert ziemlich gut.
Spielprinzip hat mich auch hier jetzt, um da auch mal wegzugehen, hier ziemlich an XCOM erinnert hier. Weil das ist ein App-gesteuertes Spiel hier, hat aber auch 4 im Grunde genommen hier Positionen im Spiel. Was hattest du, den Commander, den Finanzier?
Soldat, glaube ich, war es noch.
Ja, sowas hier und was war der letzte? Forschung. Mhm. Genau. Wo du auch im Grunde genommen hier die Erde vor Aliens beschützen musst.
Ja, der Unterschied ist, dass ja XCOM tatsächlich massiv, das ganze Spielprinzip basiert ja massiv auf Zeitdruck.
Auf Zeitdruck,
du hast ja einen Timer, der läuft und in dem Timer musst du so viele Entscheidungen treffen.
Ja, ist abartig.
Das ist ja bei ISS Vanguard nicht so. Den Zeitdruck, den machst du dir ja anhand deiner Runden. Mhm. Also du hast schon sehr viel, also du kannst dir theoretisch in deinem Zug so viel Zeit lassen, wie du möchtest. Der Zeitdruck kommt in dem Spiel eher daher, dass du sagst, du hast da auf bestimmten Karten, also das Spiel, du hast quasi vor dir diese Planeten, das ist in so einem Ringbuchhefter, das schlägst du einfach nur auf. Und dann verändert sich der Planet, in dem du einfach auf die verschiedenen Locations Karten legst. Mhm. Und auf denen können dann so Zeittracks drauf sein, der halt dann quasi jedes Mal, wenn ein Spieler seinen Zug beendet hat, passiert was. Und es kann passieren, dass dieser Zeittrack einfach vorwärts wandert. Und meistens sind die nicht sonderlich lang. Meistens passiert das quasi, wenn der sich 4-mal fortbewegt, dann passiert irgendwas ganz, ganz Unangenehmes, wie der Vulkan bricht aus und du merkst, dass der Kontinent, auf dem dein Lander steht, jetzt langsam von Lava überflutet wird oder so, solche Geschichten.
Okay, das sind unterschiedliche Arten, wie man hier Zeit und Track
beim genau.
Ja, und bei das, XCOM ist halt wirklich dann mit der App hier.
Ja, du hast du Zeit. Wirklich Zeit, ja. Nee, bei dem ist es wirklich so diese Zuganzahl. Und da musst du halt wirklich teilweise überlegen, weil das kann blöd, also wenn es wirklich blöd läuft, dann ist es beispielsweise, wir sind zu viert, also es ist ein Vierspielerspiel, eine Person ist dran, am Ende deren Zug bewegt sich dieser Track um eins, die nächste Person ist dran, der bewegt sich um eins und bis er nochmal dran ist, ist dieser Zeitcheck schon abgelaufen und irgendwas Dummes passiert. Das heißt, du musst halt im Vorfeld das schon mit einplanen, wie du deine Züge aufbaust. Und was auch sehr, sehr cool ist an dem Spiel, was sie sehr, sehr gut gemacht haben, du musst halt immer abwägen, weil es ist meistens schlauer, wenn zwei Leute sich an einem Ort befinden, weil nur wenn du am selben Ort bist, kannst du den anderen quasi, wenn er eine Aktion macht, mit einem Würfelwurf helfen. Das geht nur, wenn du am selben Ort bist. Das Problem ist, dass die Zeit es meistens nicht zulässt, dass zwei Personen am selben Ort sind, sondern du dich aufteilen musst, damit du möglichst viele Sachen schaffst. Und das ist halt wirklich so diese Abwägungssache. Und das macht das Spiel sehr, sehr gut, weil du wirklich das Gefühl hast, okay, ich bin hier gerade auf einem Planeten. Es kann passieren, dass ich auf diesem Planeten draufgehe. Das versuche ich natürlich nicht. Ich muss wissen, ich muss verstehen, was hier vor sich geht, muss aber gleichzeitig dafür sorgen, dass meine Leute lebendig runterkommen. Und das schafft dieses Spiel durch dieses Prinzip sehr, sehr gut. Wir mussten jetzt zum Beispiel, da wo wir jetzt gerade sind, auch sehr, sehr gut, weil das mussten wir jetzt ein bisschen aufteilen, weil ich die letzten zwei Termine, die waren sehr verkürzt, weil ich so früh aufstehen musste. Und da haben wir jeden Abend nur 1,5 Stunden spielen können. Und das heißt, wir haben jetzt die letzten zwei Male eine Mission gespielt und spielen jetzt quasi, müssen jetzt die Mission noch zu Ende bringen. Wir sind quasi gerade auf einer Raumstation, die auf einen Planeten stürzt.
Okay.
Und wir haben nicht mehr viel Zeit, bevor die abgestürzt sind. Das heißt dann wirklich definitiv, wenn wir in eine bestimmte Atmosphärenschicht eintreten, dann fängt das Ding Feuer und es ist vorbei.
Kommt nicht mehr
und
raus, ja.
Wir sind alle tot. Wir und die wir versuchen zu retten. Und wir haben nur begrenzt Zeit, unser Schiff zu holen. Und wir haben am Anfang, gut, wir haben es vollkommen versemmelt. Also wir sind jetzt in einer Situation, die ist nicht sonderlich schön. Und da müssen wir jetzt noch schauen, wie wir rauskommen. Wir haben uns am Anfang gedacht, wir stellen einen ab, der permanent quasi, weil wir müssen, ich glaube, 5-mal, 6-mal, ich weiß es nicht mehr, müssen wir das Schiff rufen mit einem bestimmten Würfelwurf. Und dann können wir damit abhauen. Und wir haben gesagt, okay, einer macht das, der läuft diesem, weil das musst du an verschiedenen Orten machen. Der läuft nur dahin und ruft immer dieses Schiff. Und alle anderen versuchen dabei, auf der Raumstation abzugrasen, was geht. Das Problem ist, jetzt sind wir mittlerweile so weit abgestürzt, dass jetzt 4 Leute damit beschäftigt sind, zu versuchen, dieses Schiff zu rufen und nichts mehr holen, was auf diesem Schiff ist, weil wir einfach keine Zeit mehr haben. Und Stand jetzt ist, ich weiß nicht, ob wir, also morgen spielen wir wieder, ich weiß nicht, ob einer von uns da rauskommt. Es kann passieren, dass das unsere erste Wipeout-Mission wird, tatsächlich. Yes. Und das nach 1,5 Jahren.
Was passiert da mit euren Dings hier, Figuren?
Ja, wir haben, dadurch, dass wir Sektionen spielen, wir haben mehrere Crewmitglieder in unserer Sektion.
Okay.
Die können wir auch rekrutieren. Also es gibt so einen Rekrutierungsprozess, aber wir haben nur eine begrenzte Anzahl. Das heißt, wenn die draufgehen, dann sind die draufgegangen, dann haben wir wieder, böse gesagt, dann haben wir wieder einen Slot frei für einen neuen Rekruten. Aber die sind halt tot. Und es gibt einen Moralwert im Schiff. Und das ist der einzige Wert, den wir jemals geschafft haben, dass er nicht sinkt. Unser Moralwert, der ist immer ganz oben, so hoch wie es geht.
Ja, wenn die alles
kann. Es kann passieren, dass das morgen in unangenehme Richtungen kippt. Aber das ist halt dieser Spaß. Und das ist dann immer, wenn Leute mich fragen so, ja, aber macht denn das Spaß, wenn du ein Jahr lang dasselbe Spiel spielst? Ja, absolut. Genau dadurch. Weil du hast ja nicht eine, du hast eben diese Story-Progression, ja. Und du erlebst es mit den Leuten. Es ist quasi einfach ein riesengroßes Abenteuer, was du mit den Leuten erlebst. Und das macht so viel Spaß. Und auch dann, wenn du dann Leuten sagst, ja klar, und dann kommt immer so, ja, aber die ganzen Regeln so, ja, mein Gott, dann liest du immer die Regeln nochmal durch. Und weil du hast ja viele Spielablaufprinzipien, sind ja relativ ähnlich. Du musst eigentlich nur wissen, was du in welcher Reihenfolge wie machen kannst.
Das ist ja immer so, wenn du mal angefangen hast mit Brettspielen, Regeln kommen dann recht schnell rein, weil ja. Es gibt nur eine bestimmte Anzahl an Spielmechanismen. Genau. Wenn was Neues dazu kommt, dann merkst du es sofort, dass es was anderes ist. Aber normalerweise, wenn du ein Spiel anfängst und weißt, okay, das ist ein Worker-Placement-Spiel, die Regeln sind jetzt nicht von heute auf morgen anders, bloß weil das ein anderes Spiel ist oder sowas. Die Progression von diesen Regeln sind ähnlich.
Ja, es gibt, du lernst es recht schnell. Das merke ich auch immer bei meiner lockeren Spielerunde. Es gibt immer so eine gewisse Angst, wenn die Regelerklärung zu lang dauert oder zumindest gefühlt zu komplex ist. Da ist immer so diese Startangst da. Wenn wenn man eben meint, die Regeln seien zu komplex oder zu viel oder man hat dann immer ein bisschen Angst, dass man die Regeln nicht kapiert und deswegen verliert, weil man es nicht genau versteht. Und das meiste, was ich immer ganz schlimm finde, ist, dass, so geht's mir häufig, dass bei den Regeln vielleicht ein paar Sachen noch unklar sind, die sich dann aber meistens in der ersten Spielrunde ergeben.
Ja, man muss es einfach spielen. Ich finde es auch, das Problem ist immer, dass die Leute dann sagen, oh, das ist zu viel.
Ja.
Aber wenn sie mal das Spiel gespielt haben und das wirklich verstanden haben, ist es eigentlich einfach.
Ja.
Es ist, nichts ist wirklich so überdramatisch kompliziert, dass du damit nicht klarkommst.
Das ist wie, ich habe am allerersten Mal, als wir in dieser Runde ein Spiel namens Asteroids gespielt haben, kennst du doch auch.
Asteroids, oh ja.
Asteroids ist auch ein sehr, sehr lustiges Spiel und da gibt es eben ein Prinzip, wie sich Meteoriten bewegen. Und da, also wirklich, da muss ich aber auch sagen, ich finde die Erklärung, selbst wenn du es noch so gut erklärst, ich finde die Erklärung von Asteroids, die hört sich immer katastrophal an. Du denkst dir, was zur Hölle, das rafft doch kein Mensch. Und dann spielst du eine Runde und dann verstehst du sofort, wie diese Bewegung von diesen Asteroiden funktioniert. Aber in der Erklärung klingt das so wahnsinnig kompliziert. Und ich finde auch die Anleitung von Asteroids, die ist nicht wirklich gut, weil die erschlägt dich so komplett. Und wenn du aber eine Runde gespielt hast und verstehst, wie sich das Ganze auf dem Spielbrett bewegt, diese Dynamik auf dem Brett, dann so, ah ja, okay, alles klar, es ist gar nicht so wild. Aber wenn du das erste Mal mit Asteroids konfrontiert bist, bist du erstmal so, hä?
Ja,
was muss ich machen?
Das ist ein Problem, wo ich immer wieder sehe, dass die Leute die Spiele entwickeln und bauen, nicht erklären können.
Ja.
Dass sie wirklich das also wenn man sich die Spielanleitungen mal durchliest, ultra kompliziert die Sachen erklären.
Ja.
Was eigentlich nicht notwendig wäre.
Ja.
Das merkst du immer wieder. Also es gibt wirklich viele Spiele. Gestern habe ich, was haben wir da gespielt?
Irgendwas mit Frontier hast du vorhin gesagt.
Nein, Moment. Was habe ich gesagt? Ja, aber wir haben noch ein weiteres Spiel gespielt. Hier, Moment, ich schaue gerade. Punktegalaxie. Frozen Frontier haben wir zuerst gespielt. Dann Punktegalaxie, also das ist einfach bloß ein kleines Kartenlegespiel hier, wo du im Grunde genommen Planeten hier aneinander reißt. Hier, das sind Karten von 7 bis 1 runter und dann hast du eine Sonne, Asteroiden und noch ein paar andere Sachen hier, Mond und so, wo du dann Punkte damit generierst, weil die Sonnen, sagen die an, hier blaue und grüne Planeten geben dir für jedes Pärchen 2 Punkte oder sowas. Und hast im Grunde genommen easy peasy einfach bloß unterschiedliche Reihen hier an Planetenreihen, die du zusammenbaust, auswählst hier von der Mitte aus und die du aneinander legst. Aber die Erklärung vor diesem Spiel, die wir gestern durchgelesen haben, war ultra kompliziert mit diesen vorne anlegen und hinten anlegen, wo du sagst, hä, was soll ist hier los? Und wie werden die Punkte hier gewertet? Dieses Heftchen war, keine Ahnung, 4, 5 Seiten oder sowas hier. Eigentlich nicht viel, aber es war ultra schwer kompliziert erklärt. Und okay, wo wir es dann gespielt haben, haben wir gemerkt, ja, das ist simpel.
Ich habe mal eine Frage.
Ja.
Ist Pluto ein Planet in diesem Spiel?
Nein, Moment. Planeten sind von 1 bis 7, das gibt keine Namen.
Okay, gut. Ja, okay. Ah ja, aber auch dann 1 bis 7 und nicht 1 bis 8, um jedem Streit aus dem Weg zu gehen. Alles klar, gut.
Genau, Punktegalaxie, das ist ja, ein nettes kleines Spielchen, was man so, wie lange dauert das? Halbe Stunde oder sowas? Halbe, dreiviertel Stunde?
Ja, das ist was für zwischendurch.
Das ist was für zwischendurch, auf jeden Fall. Aber das ist mir jetzt gerade eingefallen, wo wir gerade darüber geredet haben, dass Spiele halt ultraschwer kompliziert erklärt werden,
ja,
die eigentlich simpel sind. Ja, das war das. Frozen Frontier hat die Erklärung, keine Ahnung, eine Stunde gedauert oder sowas. Stunde, eineinhalb, ich weiß nicht mehr genau. Das war ein nettes Spiel. Worum geht's da? Frozen Frontier. Wir haben natürlich wieder unsere Erde hier runtergewirtschaftet.
Natürlich.
Ja, klar, natürlich. Du fliegst.
Das Szenario wird aber immer realistischer, je weiter wir voranschreiten.
Du findest hier ein Wurmloch hier hinter Neptun oder so, ich weiß nicht mehr genau, hier zu einem anderen Planeten, einer anderen Welt hier und versuchst da dann hier Ressourcen abzubauen hier und die dann zurückzuschicken hier an die Erde.
Warum sagst du hinterm Neptun und nicht vorm Pluto? Bist du einer dieser Pluto-Gegner?
Ich weiß es nicht.
Gib mir meinen Pluto zurück.
Und auf diesem Planeten sind da 12 Städte. Du bewegst dich im Grunde genommen auf diesen 12 Städten hin und her und versuchst Sachen, also Ressourcen abzubauen und Aufträge zu erfüllen. Und das Spiel hat echt Spaß gemacht hier. Es ist kein Worker Placement sozusagen, sondern eher du hast ein Raumschiff, wo du bestimmte Städte ansteuerst und da Sachen dann baust. Und dann springst du mit diesen Das ist kein Raumschiff, das ist ein Carrier. Ein Carrier, mit dem du im Grunde genommen zwischen den Städten hin und her hoppelst hier. Mhm. Und wir haben das gestern zu viert gespielt hier mit Erklärung. Wann haben wir angefangen? Viertel nach zwei. Fertig war mal so halb sieben oder so. Ist das gar aber eigentlich okay. War gar nicht schlecht. Frozen Frontier. Kann man machen. Ansonsten, ja. Ansonsten spiele ich normalerweise Terraforming Mars.
Das ist deine Gelegenheit zu sagen, warum das Spiel so toll ist.
Ey, das ist das beste Spiel, ey. Mir macht's meistens Spaß.
Also, versteh mich nicht falsch. Ich habe es bis jetzt, ich glaube, ich habe es zweimal gespielt. Das Spielprinzip an sich ist total cool. Auch das Setting mag ich sehr gern. Das Problem ist nur, dass Terraforming Mars bei uns im Spieleverein eine so dermaßen eine Sonderstellung hat, und es da eine feste Gruppe von Leuten gibt, die gefühlt 800 Stunden Terraforming Mars auf der Uhr haben. Gefühlt, ich sagte gefühlt.
Wann kam das Spiel raus? 2015 oder sowas?
Ja, und es wird dann seitdem auf fast jedem Termin gespielt.
Nein, nicht fast jedem.
Aber sehr aber häufig.
Sehr oft, ja.
Das stimmt. Und das Problem bei diesem Spiel ist dann, das hast du wie, wenn du wenn du erst nach zwei Jahren in so ein Online-Spiel einsteigst. Du hast keine Chance mehr. Weil alle in Perfektion durchgetaktete Spielzüge haben, die sofort, wenn sie eine bestimmte Kartenhand ziehen, wissen, alles klar, in dieser Runde spiele ich diesen Weg, straight durch. Und du bist erstmal komplett überfordert, weil es 98 Milliarden Karten gibt in diesem Spiel und 95.000 Möglichkeiten, in welche Richtung du dich entwickeln kannst. Und erstmal überlegen musst, was machst du. Und dann wirst du blöd angeblufft von links von dir, weil der nicht weitermachen kann, bis du deinen Zug zu Ende hast. Also, ich lese mir die Karten noch durch. Dann musst du nicht durchlesen. Schau dir die einfach an, du weißt sofort, was zu tun ist. Nein! Oh, ganz furchtbar. Ich habe wirklich eine ganz schlimme Erfahrung mit Terraforming Mars gehabt.
Ah, pappalapap.
Nein, es ist so. Wie gesagt, Spielprinzip mag ja ganz nett sein, aber ich bräuchte mal eine Terraforming Mars-Runde, wo es noch niemand gespielt hat.
Würdest du finden. Also im Verein gibt es bestimmt Leute, die das spielen würden.
Ja,
aber
genau. Verein ist genau der falsche Ort, weil dann kommen alle Leute, die es auswendig kennen. Warum machst denn du jetzt das? Mach doch das. Wenn du das dann kombinierst mit der Karte, die du in vier Zügen ziehst. Was zur Hölle ist los mit euch? Nee, ich bräuchte eine Terraforming Mars-Anfängerrunde fernab, am besten in einer anderen Stadt.
Ich empfehle dir einfach, Terraforming Mars dann hier bei Steam zu kaufen.
Und da gibt's es.
Ja, klar. Echt? Ich habe das während der Pandemie hoch und runter gespielt, weil wir uns da nicht treffen konnten, haben mit Terraforming Mars.
Aber kannst du das dann auch solo spielen gegen NPC?
NPC auf leicht.
Das wäre vielleicht mal was. Da könnte ich vielleicht mal in das Spielprinzip besser reinkommen.
Ja, volle
Kanne. Ich habe es zweimal gespielt und war halt komplett überfordert. Ich habe halt überhaupt kein Land gesehen. Und dann haben die Spielzüge von den anderen drei Spielern am Tisch insgesamt 10 Sekunden gedauert und meiner dann 10 Minuten. Das ist wirklich ganz furchtbar.
Ja, wir spielen jetzt auch mit allen Erweiterungen, allen Sachen, die es hier
gibt. Ja, ich weiß.
Und es ist schon recht viel. Aber wir haben letztes hier zwei neue da gehabt hier. Und ich habe das denen erklärt. Und die haben das super hier mit reingekriegt. Gar kein Problem. Also, es geht schon. Es ist jetzt natürlich ein Spiel, wo man sagt, ja, okay, je öfter du das spielst, kannst mehr Erfahrung sammeln und sowas. Sage ich ja nichts dagegen, ist halt, das stimmt. Aber es ist ein sehr gutes Spiel. Würde ich immer empfehlen.
Wie gesagt, ich habe nichts anderes behauptet. Ich würde es auch gerne öfter spielen, aber das ist jetzt noch einsteigen, nee. Und vor allem, ich habe tatsächlich auch, ich spiele einfach so gern unterschiedliche Spiele. Ich habe einfach keine Lust, jedes Mal Terraforming Mars zu spielen. Das Problem aber, ich müsste es häufiger spielen, damit ich besser werde. Und das widerspricht sich einfach. Darum habe ich gesagt, ach, ich bleibe einfach raus bei Terraforming Mars. Ist gut.
Das ist bei mir dann andersrum. Das ist halt so wie
wie werde ich noch besser?
Nein, wie Comfort Food hier. Das ist irgendwas, das kann ich einfach hier. Das ist schon Reflex mehr oder weniger. Und das ist so schön stressfrei. Weil mit den Leuten, wenn dieses Spiel ist, sind meistens dieselben hier.
Ja.
Du weißt, wie das Spiel funktioniert. Das Schöne an dem Spiel ist tatsächlich, aber es ist noch genug Variation dabei, dass jedes Mal, wenn du es spielst, es ist anders ist.
Ja, klar.
Weil du hast mittlerweile, keine Ahnung, wie viele Karten haben wir? 2, 3, 4, 6, 7, keine Ahnung, mit den neuesten Karten hier, die draußen sind. Dann die ganzen Erweiterungen drin sind und den Startkonzernen, die du ziehst hier, ändert sich halt das Spiel jedes Mal, wie du spielst. Mhm. Und auf welche Art und Weise du spielst. Und deswegen wird es für mich wirklich langweilig.
Nee, wie gesagt, das kann ich auch absolut nachvollziehen, aber das ist, ich mache halt eher einen Bogen um das Spiel.
Ja. Aber allen anderen empfehle ich, schaut es euch mal an. Es gibt es auch auf Steam. Da sind nicht alle Erweiterungen drin. Das sind das Grundspiel und ich weiß gar nicht, was für so ein paar kleinere Erweiterungen. Preludiumskarten sind dabei und sowas. Aber schaut es euch an. Ist auf Steam, ist nicht allzu teuer. Kann man machen.
Ja, auch das Brettspiel an sich ist, glaube ich, auch nicht so wirklich teuer.
Ich weiß gar nicht.
Weil es gibt ja mittlerweile die, keine Ahnung, 20. Auflage oder so.
Ja, okay, aber das unsere Edition,
kommt
immer
die, wieder raus.
Die mit den ganzen Plastikwäldern und Städten und sowas, unsere Version, die wir haben, die kostet keine Ahnung.
Ja gut, aber da wurde ja die Deluxe-Box damals
gekauft. Wir haben die Deluxe-Box gekauft, wir haben alle Erweiterungen, alles Mögliche dazu, weil es halt Vereinszeug ist, das Teil kostet, keine Ahnung, locker 500 Euro oder sowas.
Ja.
Aber ja. Und ja, das ist ein sehr geliebtes Spiel bei uns. aber ja, wir haben viele andere Sachen auch.
Was ich vorhin noch einwerfen wollte bei Regeln, bei Leuten, die Regeln nicht gut schreiben können, da hatte ich tatsächlich vor kurzem genau das gegenteilige Erlebnis, nämlich Worms, das Brettspiel.
Worms, okay.
Ja, das war, wann kam das? Das kam Q3 letztes Jahr, glaube ich, kam es raus. Das war ein Kickstarter-Spiel. Das habe ich auf Kickstarter unterstützt. Also mittlerweile auch Kickstarter sehr verbreitet für kleine, ja, sowohl für Indie-Publisher, also die sagen, die wollen einfach mal ein geiles Brettspiel machen, als auch mittlerweile für große Brettspielfirmen, also hier, wie heißen die, Awakened Realms zum Beispiel, machen sehr, sehr viel auf Kickstarter, weil sie einfach sagen, die wollen jetzt nicht mehr für die breite Masse Spiele machen, also ich muss sagen, Awakened Realms ist ein Publisher aus Polen, glaube ich, und die machen sehr aufwendige Spiele mit sehr, sehr vielen Regeln, also zum Beispiel Isis Vanguard ist auch von Awakened Realms. Also wirklich viel Artwork, viel Zeug, du hast sehr viele Spielkarten, du hast viele Figuren und die sind mittlerweile fast komplett von, sie produzieren einfach ein Brettspiel und werfen das auf den Markt weg und machen das ausschließlich über Kickstarter, weil sie sagen, ey, wir machen das so aufwendig, wie es nur geht und auf Kickstarter kannst du eben diese verschiedenen Goals Tiers, einstellen ja. Und da sagst du, wenn eine bestimmte Anzahl Leute Bock auf das Spiel haben, dann wird es halt umso umfangreicher und das Spielmaterial wird umso besser. Und ich sag halt so ganz ehrlich, warum denn nicht? Weil die Spiele, die Awakened Realms macht, die sind so speziell auf eine bestimmte Zielgruppe zugeschnitten. Das sind keine massentauglichen Spiele, absolut nicht. Du kannst niemandem, ich kann jetzt nicht zu meiner Mutter gehen und sagen, hey, ISS Vanguard, probiert es mal aus. Viel Spaß. Genau. Oder Nemesis oder so. Nemesis ist ja auch von denen.
Ah, Nemesis ist auch von denen.
Nemesis okay. Ist auch von denen. Und drum sage ich halt, die haben schon eine sehr spezielle Zielgruppe. Und dann hauen sie es auf Kickstarter und sagen, das ist unser neues Spiel. Wenn ihr Bock drauf habt, dann unterstützt. Also Kickstarter ist ja einfach das Prinzip. Du zahlst es ja dafür, dass es produziert wird und bekommst es dann danach, ohne nochmal zusätzlich was bezahlen zu müssen. Und je mehr Leute das unterstützen, umso mehr Material können sie produzieren, weil dann halt die Produktionskosten niedriger werden und so weiter. Ich finde das Prinzip nicht schlecht. Es ist mittlerweile aber tatsächlich auch eine Sache, dass du wirklich genau schauen musst, wo wirst du jetzt verarscht und wo nicht.
Frozen Frontier übrigens war auch Kickstarter-Spiel. Ja. Das war ja von einem unserer Mitglieder und der hat das gebackt. Er hat gemeint, der hat 3 oder 4 Jahre drauf gewartet, aufs Spiel hier.
Ja, das ist auch, das ist halt auch so eine Sache.
Ja, der hatte auch übelst Probleme, das Spiel überhaupt zu kriegen, weil die das Kickstarter-Teil gemacht haben, die wurden dann vom Verlag komplett ausgetauscht. Oh. Er hat das Spiel nicht gekriegt, er hat den 21 Nachrichten oder sowas geschickt hier,
das ist
kam nichts an hier, er hat den Verlag direkt angeschrieben und dann haben sie gesagt hier, die Leute sind alle weg hier und wir haben das verplant, blablabla hier, schick mir eine Bestätigung, dass du es gezahlt hast hier bei Kickstarter und dann kannst du es mir bei Essen abholen und sowas hier, damit er hier kein Watt zahlen
muss. Der Aufwand, den du halt reinstecken musst. Ja, ich warte da mittlerweile seit 3 Jahren auf Kapitel 3 von Nemesis.
Okay. Ja.
Aber das liegt auch daran, dass ich die deutsche Version bestellt habe. Und die haben direkt, das haben sie aber schon am Anfang gesagt, okay, die englische Version, die kommt einfach 1,5 Jahre vor der deutschen, vor allen anderssprachigen Versionen. Ist ja, einfach so. Ja. Ich so, ja, okay, aber wenn ich das vorher weiß, ist das ja alles gut.
Ja, das Lustige ist bei der Dings, bei Frozen Frontier, dann haben sie gesagt, ja, es gibt keine deutsche Version mehr, die er bestellt hat. Hier kommt er auch mit der englischen klar. Das ist auch wieder das nächste hier.
Ja,
dann kriegst du nicht mal die deutsche Version, die du hier gebackt hast hier, sondern musst du hier mit der englischen Version hier klarkommen. Ist jetzt für mich jetzt nicht das Problem oder sowas, für ihn auch nicht, aber es ist halt wieder nicht das, wo du wirklich bezahlt hast oder gebackt hast.
Ja,
das ist immer das Problem.
Das ist immer richtig scheiße. Nee, wir haben, also Worms, das Brettspiel, das kam, ich glaube, Q3 2025, glaube ich, kam es. Es ist im Prinzip, es ist einfach nur Worms in Brettspielform. Mhm. Und es funktioniert, wir haben es jetzt 2-mal gespielt. Das ist wirklich, die haben es geschafft, diesen kompletten blanken Chaos-Faktor einer Worms-Partie auf ein Brettspiel zu bannen. Mhm. Es ist genauso chaotisch. Und egal, was du planst, es wird nicht funktionieren. Super lustig. Hat sehr viel Spaß gemacht. Und da sind die Regeln nämlich genau andersrum. Weil die wollten wirklich sicher gehen, dass jeder dieses Spiel kapiert. Du hast in den Regeln, in der Erklärung, hast du schon Erklärung, wie bestimmte Sachen funktionieren. Dann hast du hinten noch ein Glossar, wo noch mal jede einzelne, jedes einzelne, ich will gerade diese bestimmten Signalwörter halt, so keine Ahnung, wie brennend, explosiv und so weiter, jedes mit einem eigenen Absatz nochmal erklärt wird. Dann hast du zusätzlich auf der Rückseite der Anleitung hast du das Ganze nochmal in Kurzform mit einem Satz. Dann hat jeder Spieler eine Rundenübersichtskarte, wo auf der Rückseite diese Begriffe nochmal erklärt sind. Und dann gibt es noch einen Stapel hochformatiger Tarotkarten, wo jeder Begriff nochmal draufsteht zum Erklären, die du halt auf den Tisch legen kannst, den sich jeder anschauen kann. Also das ganze Ding ist 4 oder 5 Mal erklärt, jedes einzelne Wort, damit du wirklich sicher sagen kannst, wie es funktioniert. Und das ist so genau das Gegenteil von...
Ja, und dann gibt es immer noch Leute, die sagen, ich verstehe das nicht.
Es gab ein paar Sachen, die mussten wir tatsächlich mehrmals einfach hinterfragen, weil die... Das ist, du kannst, wenn du eine Regel erstellst, du kannst ja nicht alle Partien voraussagen.
Natürlich.
Und es waren einfach so Kombinationen, wenn ich jetzt das und das und das hier mache, was passiert dann so?
Ja.
Ich habe keine Ahnung. Und
BoardGameGeek aufrufen.
Ja, das ist immer das Problem bei so neuen Spielen, die haben bei BoardGameGeek noch keine großen Foreneinträge. Das ist immer, da hatten wir vor kurzem auch, ich wollte erst noch was anderes erzählen, bezüglich der Qualität von Kickstarter-Spielen. Ich habe auch letztes Jahr ein Spiel bekommen. Nee, Anfang dieses Jahres habe ich ein Spiel bekommen. Das nennt sich Misty Waters. Das Spielprinzip sah super geil auf der Kickstarter-Seite. Das sah total geil aus, wie es gemacht war. Das Spiel kam jetzt nach, glaube ich, auch 3 Jahren. Ich habe jetzt 3 Jahre auf dieses Spiel gewartet. Und es kam nicht mal annähernd das, was damals auf diesen Bildern zu sehen war. Also erstmal war das Spiel relativ hochpreisig, sah aber sehr, sehr fett aus von dem, was geboten wurde. Und was habe ich jetzt bekommen? Also das war ein Spiel, da spielst du quasi Segelschiffe auf dem Ozean und dann kommen so Gefahren wie Kraken und so weiter und Stürme und Zeug. Und du musst halt schauen, dass du möglichst deine Ware, dass du mehr Ware als die anderen Spieler rüberbringst. Du kannst dich gegenseitig angreifen und so weiter. Dann gibt es Piraten auch noch. Und das halt wirklich mit Schiffsminiaturen und so Krakenminiaturen. Das sah total geil aus. Und was habe ich jetzt bekommen? Eine Schachtel voll mit 3D-gedrucktem Zeug. Wo ich sag, okay, ganz im Ernst, das alles hätte ich mir wahrscheinlich für, wenn ich die STL-Files hätte, oder wahrscheinlich kannst du dir einfach x-beliebige Segelschiffe, es gibt garantiert irgendwo im Internet STL-Files von Segelschiffen, dann kann ich mir das wahrscheinlich für 1 Euro drucken, pro Schiff maximal, wenn es überhaupt 1 Euro kostet.
Na, pro Schiff, ne, ja.
Ja.
Viel weniger, ja.
Aber drum, das ist, vor allem, die sind ja nicht groß, das sind halt kleine Miniaturen. Und ich meine, ja, okay, und vor allem das Problem ist halt, ich hätte ja per se kein Problem, wenn ich sage, okay, das Zeug ist 3D gedruckt. Wenn es erstens ordentlich kommuniziert gewesen wäre, zweitens der Preis dementsprechend gewesen wäre und drittens du nicht wirklich die Miniaturen ansehen würdest, dass sie direkt aus dem 3D-Drucker kommen. Wenn halt nicht mal so unten die Unterseite von den Schiffen nicht mal glatt ist, sondern du noch wirklich so diese typischen 3D-Fasern siehst, diese 3D-Druckfasern. Ich denke, oh, das ist einfach, und vor allem, das war halt nicht mal irgendwie, das war einfach nur billiges Filament. Also wirklich Filament 3D gedruckt. Ich denke, das ist einfach nicht cool. Und da habe ich aber danach, weil ich mich dann so aufgeregt habe, bin ich nochmal auf die Seite von denen, habe nochmal nachgeguckt. Es war mit nirgendwo war irgendwas gestanden von wegen, ja, das ganze Zeug kommt aus dem 3D-Drucker. Und im Gegenteil, die ganzen Bilder, die immer noch auf der Kickstarter-Seite sind, das sieht alles viel besser aus als das Spielmaterial, was ich in den Händen gehalten habe. Und da habe ich aber auch gesehen, die Kommentarsektion, die war voll mit Beschwerden von Leuten, die da sich beschwert haben. Da habe ich gemeint, das war nicht die Qualität, für die ich bezahlt habe. Und da kam immer so diese Standardantwort so, ja, die Kosten wurden zu teuer und bla, und wir mussten gucken und wir mussten Kosten einsparen, aber ihr habt ja jetzt das Spiel immerhin. Das ja, toll. Nice. Ja, genau. Mag ja sein, ich habe es noch nicht gespielt, es mag ja sein, dass da tatsächlich ein wirklich gutes Spiel dahinter steckt. Dann muss es aber schon so gut sein, dass es diesen ganzen Ärger wettmacht. Denn du, beim Auspacken, ich habe wirklich ausgepackt und denke mir, ey, die Qualität von diesen Schiffen ist so billig.
Ja, also das ist aber, ganz das ist halt Kickstarter. Da ja. Kannst du alles Mögliche erhalten. Kannst du halt wirklich gutes Zeug dafür kriegen, was du hier backst. Kannst aber auch ultra den Bullshit kriegen. Wenn ich mir meine Kickstarter-Sachen anschaue, ich habe damals die ganzen Spiele von Hairbraid Scheme hier gebackt. Meine Kickstarter-Sachen sind meistens PC-Spiele. Ich habe Kingdom Come Deliverance 1 gebackt hier. Das war super geil. Ich habe Battletech gebackt hier, was ich jetzt gerade momentan wieder spiele. Ich spiele gerade wieder Battletech, weil es einfach super geil ist. Ja, also du zahlst halt irgendwas mit der Hoffnung, dass es was Gutes wird. Ja. Das ist halt Kickstarter. Das willst du machen.
Ja, aber ich sag mal so, meine Kickstarter-Erfahrungen sind tatsächlich größtenteils positiv. Das war jetzt wirklich so die eine große Ausnahme, wo ich mir sag, boah, das ist einfach nicht geil, Leute, was ihr mir hier abliefert. Das ist halt wirklich nicht gut. Und dann hast du auch noch, ich habe auch noch so ein UV-Printed Inlay dazu gekauft. Das ist so ein Inlay, das du dann in die Hülle packst, wo alles schön aufgeräumt ist. Das mir ist ja super. Habe ich gekauft und dann hast du da eben ein Inlay für die Karten, wo sie halt gesleeved reinpassen. Mhm. Sie passen auch perfekt. Und diese Fächer von den Inlays haben unterschiedliche Größen und an der Seite steht halt beschriftet, welche Art der Karten da reinkommt. Und es sind einfach die Beschriftungen von zwei Fächern vertauscht.
Hm.
Du kannst die aber auch nicht tauschen, weil nämlich der eine Kartenstapel 200 Karten groß ist, der andere 50 und die Fächer halt die Größe haben. Und es ist einfach komplett falsch beschriftet. Auf dem Inlay, für das ich extra Geld bezahlt habe.
Ja.
Und da denke ich mir auch so, also Qualitätskontrolle vielleicht mal kurz drüber schauen lassen. Also da bin ich absolut nicht begeistert gewesen.
Tja, das ist es halt.
Ja, das ist leider der Nachteil. Was ich wiederum, meine positiven Erfahrungen bei Kickstarter-Brettspielen waren, wenn ich wirklich mal eine Frage oder eine Unklarheit hatte zu einem Spiel, das sind vor allem die kleinen Indie-Leute, die sind extrem hilfsbereit und schreiben super schnell zurück, wenn du denen mal eine Frage hast. Habe ich habe zweimal einen Indie-Publisher kontaktiert auf Kickstarter und einmal habe ich tatsächlich Awaken Realms kontaktiert.
Mhm.
Wegen einem Spiel, das nannte sich Etherfields. Und da hatte ich nämlich danach eine Erweiterung gekauft für das Spiel. Oh Gott, Brettspiel-Erweiterungen sind auch noch so ein Thema. Eine Erweiterung gekauft für ein Spiel und ich hatte die deutsche Version gekauft, weil ich hatte damals nicht über Kickstarter, sondern über einen anderen Händler, da war es schon im Handel, habe ich die Komplettversion gekauft und da war eine Erweiterung in Englisch. Und das habe ich, die Hülle war halt quasi neutral gehalten und dann mache ich das auf und sehe, dass alle Inhalte in Englisch sind. Und dann habe ich denen damals geschrieben und dann meinte sie, ja, es ist schon geöffnet, wir nehmen es nicht zurück.
Hm.
Also, ja, Leute, aber auf eurer Beschreibung auf der Homepage steht Deutsch. Was haben sie gemacht? Dann kommt der E-Mail zurück. Ah ja, wir haben die Beschreibung auf der Homepage angepasst. Danke, dass du auf unseren Fehler hinweist.
Was zur Hölle?
Ja, und dann saß ich da und hatte halt eine Erweiterung in Englisch. Ist, ja, okay, cool. Es ist mittlerweile auf der Homepage von denen angepasst.
Aha.
Okay. Und dann hat aber glücklicherweise Awaken Realms auf Kickstarter irgendwann so ein den Awaken Realms Content Vault haben sie irgendwann gelauncht. Das ist jetzt einfach wie eine Shoppingseite auf Kickstarter, das halt im Prinzip kein Kickstarter ist, sondern da haben sie von all ihren Spielen, die sie jemals gemacht haben, alles, was noch Lagerbestände sind, was halt irgendwie zu viel produziert wurde oder was auch immer. Und alles, was die auf Lager haben, haben die da einfach gelistet. Und du kannst dir das dann wie aus dem Katalog einfach bestellen. Und da war diese Erweiterung in Deutsch drin. Und ich kaufe die, die kommt an und es ist einfach eins zu eins dieselbe Schachtel, wie die ich habe. Ich so, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Ich mach's jetzt nicht auf. Und dann habe ich denen geschrieben und habe gesagt so, hey, folgende Situation, ich habe das gekauft, weil Deutsch, bla, ich hab's schon in Englisch. Es ist jetzt noch in Folie für den Fall, dass es zurücknehme. Aber vielleicht ist ja auch einfach nur die Schachtel, dass es einfach eine einheitliche Schachtel ist, aber der Inhalt deutsch ist. Kann ja sein, dass ich habe jetzt noch nicht getraut, es mir aufzumachen. Und die haben relativ schnell auch zurückgeschrieben, also dafür, dass Awaken Realms so ein Riesenladen ist, haben die relativ schnell zurückgeschrieben. Haben gesagt, nee, die Hüllen sind immer, die sind immer Multilanguage, aber die Contents, die drin sind und ich habe ja Fotos mitgeschickt und meint, der Barcode, das ist die deutsche Version. Also ich kann es ruhig aufmachen, wenn es Englisch sein sollte, nehmen sie es sofort zurück. Ich so, okay, mach ich es auf, war die deutsche Version, hab mich bedankt, super. Und da dachte ich mir, weißt du, da gibt es viele Firmen, die sind da nicht mehr so hilfsbereit wie Brettspielfirmen. Die sind da tatsächlich, da habe ich bis jetzt nur positive Erfahrungen. Ich habe auch schon mal in der Vergangenheit, musste ich Brettspielmaterial einfach austauschen, weil du kaufst ein Spiel, machst es auf und dann ist einfach falsches Material drin.
Ja, gab es oft genug auch schon mit vereinigten Sachen, wo wir hier farblich irgendwelche Bobbles hier hatten, die einfach doppelt da waren.
Ja, genau.
Und sowas.
Und ich hatte bei einem Spiel, das nannte sich Kodama, da hatte ich einen, da gibt es so große Bäume, die musst du dir halt hinlegen. Und da hatte ich einen doppelt und dafür hat einer gefehlt. Und ich habe einfach ein Foto davon gemacht, habe das dem Verlag geschrieben. Und ich habe innerhalb von einer Woche habe ich per Post die Ersatzkarte bekommen, plus eine Packung Gummibärchen als Entschuldigung. Sowas finde ich halt total super. Da finde ich, doch kann ich, glaube ich, auf alles anwenden. Ich finde so weltweit, was Support angeht, sind Brettspiel-Publisher oder Brettspiel-Produzenten sind da bei weitem die hilfsbereitesten Firmen. Also auch unabhängig davon, ob das jetzt ein Indie-Publisher oder ob das jetzt Pegasus oder Cosmos ist. Die sind da sehr hilfsbereit, dir die Sachen auszutauschen.
Ja, nee. Wir haben ja auch hier im Verein hier gestern wieder einen Pegasus-Tag gehabt. Also Pegasus ist da, was Service und sowas angeht, ziemlich cool.
Ja, Pegasus sind so Freunde, die sich auf jede Messe zecken. Auf jeder Messe sind sie.
Pegasus sind Ja, völlig egal. Hat das auch nur annähernd irgendwas mit Spielen zu tun? Völlig egal, ob es jetzt Brettspiele
Da könnte sich ein Nerd hin verirren. Wir sind dabei.
Egal, ob es jetzt hier, keine Ahnung, wo haben wir. Konnichi. Konnichi haben wir gesehen hier. Hat nichts mit Brettspielen. Scheißegal, Pegasus ist da.
Pegasus ist da. Fertig. Die sind auf der Gamescom, sind die auch.
Ja, das ist.
Das macht überhaupt keinen Sinn, aber hey.
Völlig egal, die sind da.
Ja. Nee, also, wie gesagt, absolut, ich habe bisher auch überhaupt kein Problem. Ich habe jetzt, glaube ich. Lass mich überlegen. Ich habe, glaube ich, einmal in meinem Leben ein Pegasus-Spiel gespielt, wo ich sage, okay, das war jetzt nicht so geil. Aber ansonsten.
Auch da gibt es schon einige. Die sind dann nicht so geil in der Hinsicht, dass es dann eher zu einfach oder hier ja langweilig ist.
Ja, es ist halt auch immer eine Sache des Anspruchs.
Ja, das stimmt. Aber man kann denen nicht vorwerfen, dass sie zu komplex sind.
Ja, das stimmt. Ich hatte vor kurzem hatte ich noch mit einem Indie-Publisher Kontakt. Das war auch interessant. Das war auch erst ein Spiel, das kam wirklich erst vor ein paar Wochen und ich habe es direkt gesleeved, habe es dem Spieleverein genommen und wir haben es direkt Probe gespielt. Das nannte sich Kanata, The First Sacrament.
Okay, ich kann
das nicht. Ist ein, man kann sagen, Semi-Koop-Spiel.
Deswegen habe ich es nicht gespielt.
Es ist nur so lange Koop, bis einer befallen wird.
Okay.
Du bist zu fünft und du, oder ich glaube, es geht sogar zu sechs, ich glaube, bis zu sechs Spieler geht's. Du bist in einem in so Südstaaten, Amerika, moderne Zeit oder vielleicht 80er, 90er, keine Ahnung, ist es auch quasi vollkommen belanglos, aber das Setting war halt cool unverbraucht und du bist auf der Suche nach einem Freund von dir, der in diesem kleinen Örtchen verschollen gegangen ist und dann geht, als du da ankommst in dem Stadt, geht halt die Sonne unter und dann kommen auf einmal Viecher und dann findest du relativ schnell raus, dass dein Kumpel wohl Opfer von denen wurde und dann willst du aus der Stadt fliehen und du musst halt zusammen Gegenstände finden und dann so eine Barriere in der Stadt vernichten, um diese Wesenheiten zu besiegen. Und dann ist alles gut. Und du kannst im Verlauf des Spiels befallen werden. Und dann spielst du auf der Gegenseite. Mhm. Und ja, das Spiel ändert halt auf eine von beiden Arten. Entweder alle sind befallen oder ein einziger schafft es, die Barriere zu zerstören. Gut, dann hat aber nur er gewonnen, alle anderen nicht. Wir haben das gespielt und es war relativ schnell, waren uns manche Sachen so nicht ganz geläufig, die aber auch in den Regeln uns nicht, also die haben sich uns in den Regeln nicht erschlossen. Also zum Beispiel hattest du, also es klingt jetzt ganz furchtbar, das ist leider, was heißt leider, es ist halt ein Spiel von einem einzigen Typen, der hat sich dieses Spiel ausgedacht, der hat das produziert, hat das Kickstarter gemacht. Das ist ein kanadischer Ureinwohner oder stammt von kanadischen Ureinwohnern ab und der wollte eben so ein bisschen diesen Folklore-Horror und so weiter mit reinbringen. Man merkt aber an ganz vielen Stellen, dass der noch nie in seinem Leben ein Brettspiel gemacht hat.
Ja.
Das merkt man leider. Und zum Beispiel haben alle Charaktere unten eine Lebensleiste auf ihren Spielertableaus. Wenn dich so ein Viech schnappt, dann ist es ein Würfelwurf, den du machst, der entscheidet, ob das Ding dich turnt oder nicht.
Die Lebensleiste macht keinen Sinn.
Die Lebensleiste ist vollkommen wurscht. Und wenn du dann ein geturnter, also ein umgekehrter Spieler bist und dann gegen die Überlebenden vorgehst, dann entscheidet, wenn der andere Spieler eine Waffe hat und auf dich schießt, würfelt der und wenn er ein bestimmtes Ergebnis würfelt, bist du mit einem Schuss tot. Und du bist, ich meine tot, du bist raus aus dem Spiel, du scheidest aus.
Oh.
Es gibt dann keine Möglichkeit mehr für dich, weiter am Spiel teilzunehmen. Es ist so. Ich persönlich mag sowas einfach nicht. Wenn du triffst dich zu einem Brettspiel ab, dann spielst du ein Spiel mit einer potenziellen Lauflänge von 2 bis 3 Stunden und dann kann es passieren, dass nach einer Stunde einer ausscheidet. Dann sitzt der 2 Stunden daneben und guckt. Und das finde ich einfach scheiße. Also das ist jetzt im Brettspielverein vielleicht was anderes, weil da kann man sich dann zu einer anderen Runde dazusetzen. Aber das ist dann in so einem privaten Umfeld leider nicht so schön.
Das ist einfach ein schlechtes Spielprinzip. Ja. Und das ist wahrscheinlich mit der Lebensleiste, das war wahrscheinlich noch eine Iteration, wo er hier noch mit Leben hier gearbeitet hat.
Wir haben dann versucht danach, wir haben ein bisschen die Karten angeschaut und haben versucht, uns ein bisschen was zu erschließen. Vor allem, weil wir auch ein bisschen rausfinden wollten, ob wir es vielleicht einfach nur falsch gespielt haben. Es gibt Ereignisse, die können passieren, da verlierst du Leben.
Okay.
Also das kann passieren, dass du quasi so, du gehst in irgendein Gebäude rein, du willst durchsuchen, und dann löst du irgendeine Falle aus und verlierst du Leben. Was meiner Meinung nach aber vollkommen belanglos ist, wenn du dann sowieso mit einem schlechten Würfelwurf sofort geturnt wirst, egal wie viel Leben du hast.
Mhm.
Dann ist für mich die Lebensleiste vollkommen wurscht. Weil der einzige Sinn, den die Lebensleiste tatsächlich hat, ist, dass du als menschlicher Spieler, wenn die auf 0 fällt, dann bist du raus.
Dann bist du einfach tot.
Bevor du geturnt bist, dann bist du halt tot, genau.
Mhm.
Und dann denke ich mir auch so, ja, okay. Ja. Und ich habe dann, dem habe ich dann geschrieben auf Kickstarter, habe geschrieben, hey, folgendes, wir haben jetzt die erste Runde gespielt, wir haben einfach ein paar Fragen. Und dann habe ich ihm einfach meine ganzen, also weil ich habe ihm, keine Ahnung, es war bestimmt eine DIN-A4-Seite, die ich ihm geschrieben habe und meinte so, keine Ahnung, das war nicht so das unser erstes Spielerlebnis, haben wir irgendwas falsch gemacht oder was auch immer oder wie. Und der hat dann im Endeffekt, der hat innerhalb von 10 Stunden oder so, hatte ich eine Antwort. Der muss die, also ich habe dann mal nachgeschaut, also wie gesagt, der kommt aus Kanada. Gut, Kanada hat auch mehr Zeitzonen, aber der muss die, wenn ich richtig geschaut habe, irgendwann zwischen 4 und 7 Uhr morgens geschrieben haben seinerzeit.
Was? Okay.
weil ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall hat er mir alles beantwortet und wir haben es nicht falsch gespielt. Das Spiel ist tatsächlich so gedacht. Wo ich mir dann aber danach denke, so, oh, das ist einfach schade, dass es so gedacht ist. Weil das Spielprinzip an sich ist ziemlich cool. Vor allem, weil das Setting auch so unverbraucht ist. Und die Art und Weise, wie die Spielzüge funktionieren, die ist auch total cool. Weil du hast dann noch so ein Spielbrett, wo verschiedene Ereignisse stattfinden, die du nochmal auswürfeln musst. Das macht alles viel Spaß. Aber wenn du halt direkt ausscheiden kannst, dann finde ich das einfach nicht gut.
Mhm.
Und da müssen wir schauen, also da müssen wir, Gott sei Dank sind, haben wir ja da sehr viel Erfahrung, weil wir haben schon gesagt, wir würden es gerne nochmal spielen, aber da müssen wir das Ding so dermaßen homebrewen, dass wir eben irgendwelche Mechanismen einbauen, dass jemand weiter am Spiel teilnehmen kann, weil so ist es wirklich scheiße. Vor allem, wir hatten dann auch das Problem, dass ein Spieler von uns, der hatte als menschlicher Spieler hatte das Scharfschützengewehr gefunden. Und das Scharfschützengewehr ist die zweitstärkste Waffe im Spiel. Das Scharfschützengewehr hat eine Reichweite, du kannst einmal quer über die Map schießen.
Oh, nice.
Und normalerweise hast du, wenn du eine Schusswaffe hast, du würfelst einen 6-seitigen Würfel und nur die 1 trifft. Die 1 ist ein Volltreffer, sofortiger Tod. Alle anderen Zahlen treffen nicht. Das Scharfschützengewehr trifft auf jeder ungeraden Zahl des Würfels.
Ach,
das heißt, du hast eine 50-50 Chance, einen tödlichen Treffer zu machen. Und du hast eine Reichweite von quer über die Map. Das heißt, der hatte das Scharfschützengewehr. Und der wurde dann verwandelt, der war dann ein Böser. Das heißt, wir hatten dann den Fall, wir hatten einen bösen Spieler und es steht explizit in der Anleitung, dass die verwandelten Spieler weiterhin Schusswaffen benutzen können.
Ach du Scheiße.
Die verlieren die Fähigkeit nicht, das zu tun. Das heißt, wir hatten einen bösen Spieler, der quer über die Map mit einer ungeraden Zahl einen tödlichen Treffer landen konnte. Der musste nur zielen und ungerade werfen. Und er hatte, glaube ich, 10 Schuss Munition oder so.
Ach du Scheiße.
Und das ist bei, du hast halt 4 andere Spieler. Du hast 10 Schuss Munition. Das ist 10 mal eine 50-50 Chance auf 4 Spieler. Ja, genau.
Oh.
Und wir waren dann so, okay, das ist irgendwie, irgendwie ist das jetzt nicht so gut. Also es tut mir auch ein bisschen leid, weil gerade die, man sollte ja gerade so kleine Indie-Publisher auf jeden Fall unterstützen, aber wie gesagt, da merkt man einfach, der hat keine große Erfahrung, Brettspiele zu machen.
Der wollte einfach eine Story erzählen hier und hat Brettspiele als das Unterwerk hier.
Ja.
Hergenommen, aber das.
Aber wie gesagt, also Setting ist cool, das Spielprinzip ist cool, auch wie die Spielzüge ablaufen, ist cool. Das Einzige, was halt nicht cool ist, ist das, diese Instant-Death-Sache. Da muss wir müssen uns noch irgendwas ausdenken, wie wir sagen können, okay, wir machen vielleicht die Dinger nicht ganz so tödlich, sondern dass die beispielsweise einfach nur 5 Leben abziehen oder was weiß ich oder wie auch immer. Aber wir müssen das Ding auf jeden Fall homebrewen, weil da drin ist auf jeden Fall ein gutes Spiel versteckt. Auf jeden Fall. Aber diese Instant-Death-Sache ist halt, puh. Anstrengend.
Ja, so ist es halt mit Brettspielen. Ab und zu hast du halt solche Sachen dabei, aber das ist echt, kommt dann mit der Zeit. Ich denke mal, wenn er mehrere Spiele macht hier und nicht das bei einem Spiel belässt hier, dann wird das besser mit der Zeit.
Ja.
Weil Feedback kriegt er ja. Hat er ja von dir auch gekriegt. Das passt ja schon.
Ja. Ja, da ist auch, also auf Boardgame Geek ist das ja mittlerweile auch gelistet. Das hat eine 7er Bewertung. 7 von 10. Und da schreiben auch viele. Hoch. Ja, das schreiben auch viele, dass sie, was mich halt überrascht hat, ist, dass viele auch direkt geschrieben haben, dass sie das tatsächlich erfrischend finden, dass das Spiel so dermaßen tödlich ist und du genau aufpassen musst, was du tust. Wo ich denke, okay.
Einige Leute mögen das, wie scheint.
Ja, aber wie gesagt, bei mir ist halt dann eher so der Anspruch, ich hätte halt dann schon gern alle Spieler am Tisch involviert bis zum Ende. Und wenn du dann so Sachen spielst wie Worms zum Beispiel, Worms ist halt so, wenn der erste Spieler seinen letzten Wurm verliert, dann darf jeder andere Spieler noch einen Zug machen und dann ist Spielende. Das ist so eine Mechanik, okay, alles klar, das sehe ich ein, weil dann ist zumindest der Erste, der ausgeschieden hat, nicht für Stunden lahmgelegt. Mhm. Ja, was habe ich noch? Marvel Champions habe ich noch, so ein Living Card Game. Das spiele ich auch noch regelmäßig, oder unregelmäßig. Tatsächlich ist das auch ein, das spielst du Stories. Mit Superhelden gegen Bösewichten und so weiter, also Marvel halt. Und das spiele ich auch mit einer festen Gruppe, wie gesagt, wir spielen das einfach jede Story-Mission einmal durch. Ja, und da scheitert es auch ein bisschen so an der Zeit. Das spielen wir. Manchmal schaffen wir es, einmal im Monat eins zu spielen, dann sind wieder 2 Monate Pause. Mhm. Und das ist eigentlich, das ist so das typische Pen-and-Paper-Problem oder eben, wenn du Story-Kampagnenbasierte Spiele spielst. Wir haben jetzt auch noch ein Spiel offen, Herr der Ringe, Flucht aus Mittelerde? Ich weiß es nicht.
Ich weiß nicht mehr.
Das ist auf jeden Fall auch ein Fantasy-Flight-Spiel. Auch kampagnenbasiert, da haben wir jetzt 2 Kapitel schon gespielt oder 2 Stories schon gespielt. Müssen wir jetzt auch irgendwann noch weiterspielen, da hat es aber bis jetzt die Zeit und die Lust so ein bisschen gefehlt. Aber ansonsten, ja, viel zu viele Spiele, viel zu wenig Zeit.
Ja, das ist doch immer so. Die Interessen sind so weit gestreut.
Ich habe auch letztens überlegt, wir haben auch schon tatsächlich relativ lange nichts mehr zusammen gespielt, außer vor kurzem Deep Regrets.
Ja, Deep Regrets.
Aber ansonsten haben wir tatsächlich eine Weile schon lang nichts mehr wirklich miteinander gespielt. Das Letzte, was mir eingefallen ist, ist Among Cultists vor ein paar Jahren.
Among Cultists, ja, das haben wir
Zusammen gespielt und danach glaube ich, lange Zeit nichts mehr, bis wir Deep Regrets gespielt haben.
Ja, dazwischen war, glaube ich, hier das mit Detective-Sachen, ja, genau.
Ja, gut.
Aber tatsächlich
Deep Regrets ist auch ein sehr lustiges Spiel. Das ist ein Angelspiel, auch so Lovecraft-mäßig.
Das hat Spaß gemacht. Deep Regrets war cool, ja.
Es ist quasi Dredge als Brettspiel.
Ja, du hast im Grunde genommen hier gedredged und hast versucht, hier Fische aufzusammeln. Je tiefer du gehst, desto wahnwitziger wohnen die Fische hier. Oder Gegenstände, die du darauf gesammelt hast hier.
Und das musstest du dann entscheiden, entweder du verkaufst sie oder stellst sie aus.
Ja, genau.
Du konntest entweder wahnsinnig werden oder nicht. Das war ganz lustig. Da kommt jetzt, ich habe letztens erst eine E-Mail bekommen.
Wird
das
eine Erweiterung?
Ja, nächste Woche wird sie, glaube ich, verschickt, die deutsche.
Oh, meine. Cool.
Even Deeper Regrets. Bin gespannt, was man noch mehr zu bereuen hat.
Nö, ja, kommen wir gerne wieder spielen.
Aber ansonsten, ich weiß nicht, das ist ja, ich habe ja tatsächlich eine sehr umfangreiche Brettspielsammlung. Und das ist, wie ein anderer Freund aus dem Brettspielverein immer gesagt hat, so, immer wenn ich dann eine Tüte mitbringe oder so halt irgendwie ein paar Brettspiele zum Spieleverein, um sie zu spielen, er guckt immer nur so, Science Fiction und Japan, das muss Andis Tüte sein. Ja. Hallo? Tu nicht so, als hätte ich einen Fable.
Ja.
Nee, nächster Samstag. Science Fiction und Japan. Oh.
Takenoko oder sowas immer.
Ach, Takenoko ist toll.
War früher mal dabei.
Ich glaube, wie lange habe ich hier? Ich habe, glaube ich, ungefähr 0,7 Sekunden gebraucht, bis ich mir Takenoko gekauft habe. Das war, da warst du neben mir gestanden. Da waren wir auf der Spielwiesen in München. Das ist eine Brettspielmesse.
Damals noch in München, ja.
Ja, genau, noch in München, da wo sie auch noch schön war. Und da gehen wir zu einem Stand und da sehe ich dieses Spiel Takenoko. Vorher noch nie was davon gehört. Und ich sehe einfach dieses Artwork so lila und rosa mit Panda-Figuren. Ich nehme diese Packung in die Hand, drehe sie um und sehe, du hast kleine Panda-Spielfiguren. Ich habe das Ding gepackt, bin zum Verkäufer gesagt, ich will das.
Ja.
Der hat daheim statt irgendwie so, du weißt nicht, ob das ein gutes Spiel ist. Scheißegal. Guck mal, Bambus, Panda, super. Und es war ein gutes Spiel.
Ja, ist ein gutes Spiel, das stimmt, ja. Ja, haben wir sonst irgendwelche Spiele, die wir besprechen wollen?
Weiß ich nicht. Bringt die Spielwiesen bitte wieder nach München. Mhm. Das ist mein Appell.
Warst du letztes Jahr?
Nein, ich war letztes Jahr. Das war jetzt das erste Mal seit Jahren, dass ich nicht mehr auf der Spielwiesen war.
Ja.
Ich war einmal, seit sie in Augsburg ist.
Ich glaube,
das ist einfach scheiße.
Ich glaube, die hat sich tatsächlich ein bisschen verändert hier. Wir waren zusammen dieses eine Jahr, wo es richtig scheiße war,
ja,
in Augsburg, weil der Verkaufsbereich hier im Grunde genommen ein Drittel von dem war, was Spielflächenbereich war.
Ja.
Und das hat irgendwie keinen Sinn gemacht für mich auf einer Messe. In München waren das nicht nur die eine Messe, sondern da war noch die irgendeine Jugendmesse noch dabei, links daneben hier. Also du hast mehr zu sehen gehabt hier in München. Aber ich habe gehört, letztes Jahr, Augsburg hat sich verändert. Es soll besser geworden sein. Also ich weiß nicht, sollen wir uns dieses Jahr das gleich nochmal anschauen?
Ich weiß es nicht. Ja, aber das eine Jahr in Augsburg, das fand ich schon wirklich so hart nervig.
Ich fand es halt arschteuer.
Ja, das auch. Und also ich fand den Eintrittspreis, also man muss dazu sagen, die Spielwiesen in München, die war jetzt auch nicht gerade günstig. Da war aber der Vorteil, du hattest daneben eben immer noch so die Forscher,
die mit dabei war. Genau.
Und du hattest oben drüber nochmal noch so einen kleinen Bereich, wo dann teilweise so eine Lego-Ausstellung war und sowas. Und das war halt alles im Preis inkludiert. Und das konntest du dann quasi, wenn du mit der Spielwiesen durch warst, konntest du dir das auch noch anschauen, was auch sau interessant war. Und in Augsburg hattest du das Problem, es hat dann mehr Eintritt gekostet und da war aber dann nichts mehr geboten. Und da war ich dann eher so, okay, ich habe jetzt quasi, was haben wir denn bezahlt?
Ich weiß gar nicht mehr.
Das war auch so um die 20, 25 Euro. Eintritt haben wir bezahlt dafür, dass wir dann quasi einfach nur einen Brettspielverkaufsmarkt hatten.
Ja.
Wir haben quasi Eintritt bezahlt für den Brettspielverkaufsmarkt und haben nicht wirklich was Großartiges geboten bekommen.
Das Einzige, was, wenn du da hingehen willst, hier, ist tatsächlich, dir Spiele auszuleihen und das da zu spielen.
Ja.
Aber da denke ich mir, eher, dafür habe ich den Verein.
Ja, aber ich fand auch in München zum Beispiel, fand ich auch die Stände von denen, wo dann teilweise eben so Spiele aufgebaut waren zum Spielen, das fand ich, war in München noch mehr vorhanden, als es in Augsburg war. Da wurden schon auch an Ständen Spiele gespielt.
In Augsburg ist es nicht wirklich an Ständen spielen, sondern wirklich zum Ausleihen.
Ja.
Wo du einen Messebereich hast, wo Bänke aufgestellt sind, wo du wirklich Spiele ausleihst, da hingehst und die Spiele selber dann spielst hier.
Mhm.
Da war weniger wirklich hier Messestand mit Spielen hier, mit Leuten, die das dir erklären, sondern wirklich hier, leih dir das Spiel aus, mach selber.
Ja. Ja, ich weiß nicht. Ich war nicht begeistert, das eine Jahr, wo ich in Augsburg war.
Ja.
Ich weiß nicht, ob ich dem nochmal eine Chance gebe. Irgendwann vielleicht.
Wir werden sehen. Ansonsten, ist das, glaube ich, ja eigentlich, oder?
Ja, ein Spiel muss ich auf jeden Fall noch erwähnen. Einfach nur, weil ich letztens erst das Thema mit Martin hatte, weil er das nicht glauben konnte. Es gibt ein Brettspiel, das habe ich vor Jahren einfach random bei Amazon mal gekauft, weil es mir vorgeschlagen wurde. Ich habe mir das angeschaut. Was ist das? Warum habe ich davon noch nie gehört? Das ist ein Autorennen-Brettspiel namens Heat.
Ach so, Heat. Ja.
Und ich habe das gesehen, dachte mir so, ich muss einfach ausprobieren, ob das witzig ist. Es ist quasi ein Autorennen als Brettspiel mit Karten und so weiter. Und ich mir, also ich muss es einfach ausprobieren. Dann habe ich es bestellt und dann habe ich es im Brettspielverein mitgenommen und alle waren erstmal so, ich weiß nicht, also Autorennen sind nicht so meins. Ich so, ja, meins auch nicht, aber lass doch mal ausprobieren. Und dann haben wir das gespielt und danach waren alle am Tisch so, das ist voll das geile Spiel. Und mittlerweile haben es, glaube ich, drei Leute. Also der Spieleverein hat's,
ja.
Und zwei andere haben es sich auch noch gekauft, weil sie es so geil fanden. Und das habe ich gesagt, okay, das ist ein zwischen all dem Fantasy- und Science-Fiction-Gedönse komme ich mit einem Autorennen-Brettspiel an. Und das hat mittlerweile auch 5 Erweiterungen bekommen.
Mhm.
Und das wird so oft gespielt, und da hatte ich im letzten kam das Thema auch erst wieder. Und der Martin meinte dann auch so, was soll denn einem Autorennspiel Spaß machen? Und alle am Tisch so, das ist eines der geilsten Brettspiele, das ist so geil, das macht so viel Spaß. Und das hat er mir nämlich letztens geschrieben, so, hey, wann bist du wieder im Verein? Ich will dieses Autorennspiel spielen. Ja, also auf jeden Fall ein Muss-Heat auf jeden Fall erwähnt werden. Super, das ist wirklich, du spielst so alte, weiß nicht, was sollen das sein, 50, 60er Jahre Rennautos?
Ja, völlig egal, es sind Rennautos.
So, dieselben Autos, die man in Mafia, in dieser unsäglichen Rennautomission spielt. Genau diese Rennautos
sind das. Hot Wheels.
Und die fährt man dann im Kreis und dann hat man eben Karten, wo man dann so Motorkarten und also wo man seinen Motor überhitzen kann und so weiter und so fort.
Ja.
Was halt immer mit einem Risiko einhergeht, weil man könnte aus der Bahn fliegen und so. Super, genau. Lustig.
Ein bisschen Windschatten von irgendwelchen Autos hier und dann fährst du an die vorbei.
Musst hoch und runter schalten vor den Kurven und es ist wirklich so geil. Und du kannst auch, das will ich ja bis heute einmal machen, aber das hat bis jetzt nie hingehauen. Du hast ja die Möglichkeit in dem Spiel, dass du auch so einen Grand Prix fährst.
Ja. Yeah.
Also du kannst dir quasi so einen festen Rennstall suchen und dann machst du so einen Grand Prix und kannst zwischen den einzelnen Rennen kannst du deine Autos aufwerten und dann kriegst du dann Bonuskarten und sowas. Das hat bis jetzt nie hingehauen, dass wir einen Grand Prix
spielen. Wir haben das letzte Mal gespielt und haben einfach das
mit Ihr seid solche Schweine, ey. Sind fix.
2 Wochen oder sowas. Da haben wir tatsächlich einfach kein Grand Prix gespielt, aber wir haben hier die Bonuskarten einfach hergenommen. Wir haben einfach drei von
ihr habt den Regeln widersprochen!
Drei erweitert. Nö, das ist eine Regelart hier,
ach so,
wo du im Grunde genommen kein Grand Prix fährst, aber das halt mit drei von diesen Special-Karten hier austauscht mit den Standardkarten.
Ah, okay.
Und
doch, ja, ich erinnere mich.
Genau, und das hat Spaß gemacht. Und da hat einer unserer jüngsten Mitglieder gewonnen hier, vor mir, um einen Platz. Um eine Position hier.
Ja. Ich weiß nicht, das ist jetzt, ich glaube, wie gesagt, das Ziel an dieser Folge war, einfach mal so ein bisschen. Zu erklären, warum, woher denn diese Brettspielbegeisterung kommt, vor allem von Leuten. Wie gesagt, die Idee hatte ich eben bei mir in der Arbeit am Mittagstisch, als einer gesagt hat, er versteht das nicht, was daran so spaßig sein soll. Und ich nicht in der Position war oder nicht in der Lage war, ihm begreiflich zu machen, was denn daran genauso viel Spaß macht. Sich da stundenlang hinzusetzen und auf.
Das ist aber auch so eine Frage, die verstehe ich nicht. Weil da kannst du ihm genauso gut sagen, warum hockt der bitte einer dann hier 90 Minuten schaut im Fußballspiel an? Also das ist.
Ja, genau.
Das sind so Fragen.
Das ist eigentlich kannst du das ziemlich gut vergleichen, ja. Weil da kann ich zum Beispiel nicht nachvollziehen, warum das Spaß macht.
Ja, genau.
Aber
ich verstehe es auch nicht. Also deswegen.
Ich lasse die Leute halt einfach Fußball gucken.
Genau.
Sollen sie halt.
Ich hinterfrage das nicht.
Ja, eben. Aber das ist ja, Brettspiel wird ja immer noch, also ich weiß nicht, es wurde besser mit, Corona, da ist das Brettspiel ja schon stark nach oben gegangen. Also der Ruf von Brettspielen vor allem auch. Aber es ist ja tatsächlich nach wie vor noch so, dass man, es ist immer noch, sag ich jetzt mal, von all den Hobbys, die ich jetzt hab, das Nischigste, das immer noch am komischsten angeschaut wird.
Echt? Brettspiele?
Find ich schon. Finde ich schon. Also Brettspiele sind nach wie vor, also das ist bei mir so, eben bei mir in der Arbeit, ich bin in der IT. Das ist den Leuten vollkommen klar, dass ich Filme gucke, dass ich diese komischen Cartoons aus Japan mag, dass ich Videospiele spiele, das ist für die gar kein Wunder. Aber wenn es dann um das Thema Brettspiel geht, sind alle so, also mit Brettspielen kann ich gar nichts anfangen. Ich so, warum denn nicht?
Verstehe ich nicht.
Einfach mal probieren.
Drüben steht bei mir mein ganzes Paintball-Zeug. Also, ja. Ich weiß nicht, das finde ich noch nischiger.
Du gehst Krieg spielen!
Das ist noch nischiger als Brettspiele.
Ja, das ist tatsächlich. Aber schau, ich habe von meinen Hobbys geredet, ich gehe nicht Paintball spielen. Das Einzige, was ich mache, ist, mit Freunden ab und zu mal einen Football hin und her zu werfen.
Wenn das Wetter passt.
Und danach mit schmerzenden Schultern auf der Couch zu liegen und zu jammern, dass man so alt ist. Es war wirklich das letzte Mal, dass wir spielen waren. Da habe ich mir so blöd die Schulter verrenkt. Ich habe am Abend eine Pen-and-Paper-Runde gehabt und ich müsste wirklich zu dieser Pen-and-Paper-Runde gehen mit einem Voltaren-Verband an der Schulter. Weil ich gesagt habe, ich komme nicht klar. Es war so erbärmlich.
Ah, man wird einfach alt.
So, ja, leider.
Ja, gut. Das
war. Keine Sorge, Leute. Nächstes Mal geht es wieder bestimmt um irgendwas Digitales.
Höchstwahrscheinlich.
Was mit Strom? So, lustig, wir sprechen hier. Mit Strom über Sachen ohne Strom. Ja. Toll. Spielt mehr Brettspiele.
Wir hören uns zum nächsten Mal. Bis dann.
Bis dann. Ciao.
Ciao.